So.
Was war das denn?
Ich wollte gerade...
Top Start.
Ich hab noch so Jetlag, Tim. Ich bin noch so fertig, Alter. Ja, wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de. Ihr merkt schon, warum kommt denn jetzt Herzteile am Montag statt Sonntag und das Roundup kommt jetzt an einem ungewöhnlichen Sendeplatz an einem Mittwoch. Naja, weil, Alter, bin ich fertig, ey. Oh, dieses lange Fliegen, das tut mir überhaupt nicht mehr gut. Ich war in Taiwan auf der Computex für meinen Tech-Channel und, naja, ich sag's mal so, es ist nicht mehr so geil, erst 9 Stunden zu fliegen, dann 4 Stunden morgens um 1 am Flughafen rumzusitzen und dann erst weiter zu fliegen, nochmal 8 Stunden. Es macht keine Freude. Ich mag ja Fliegen sowieso schon nicht so. Aber gut, ungewöhnliches Intro, willkommen zum Roundup. Wir sind wieder am Start. Wir werden heute wieder über neueste News-Themen uns philosophieren, austauschen.
Jetzt höre ich dich wieder. Warte mal, ich war gerade, ja, ich habe gerade die ganze Zeit nur Mimimi verstanden.
Alter, wirklich, es ist so. Ja, ich erzähle das hier mal ganz kurz zum Abriss. es ist so. Ich bin das letzte Mal mit meiner Ex-Freundin vor etlichen Jahren geflogen. So, die ist ja wirklich jedes Jahr zweimal im Urlaub, ne? Einmal so eine Kurzstrecke, so Griechenland oder was weiß ich. Und dann im November oder so ging es dann immer in die weiter entfernten Sachen, so mit 12 Stunden Flug, dies, das. Und das habe ich immer genossen, weil ich habe da in der Zeit Filme nachgeholt im Flugzeug, die ich nicht kannte, teilweise auch aktuelle Kinofilme und so weiter und so fort. Dann bin ich ausgestiegen und habe Urlaub gemacht. Das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. So, jetzt Schnitt, 6 Jahre später, ich 40 mittlerweile, und steig in so einem Flieger, ey, ich war so dermaßen im Arsch und das nicht nur über einen Tag, sondern über 3 Tage. So, und dann stehst du da vor den Kunden, die dir irgendwelche Hardware präsentieren, die du ja in irgendeiner Weise schon 1000 Mal gesehen hast, weil meistens sind es Grafikkarten, Mainboards, CPU, bla bla bla. Und du stehst davor und denkst so, und nimmst dann so die wichtigsten Details dieser Grafikkarte, saugst die in dir auf, sage ich mal, schreibst dir irgendwelche Notizen auf und dann wandelst du wie ein Geister weiter über diese Messe. Und die ist ja bei weitem nicht so groß wie eine Gamescom. Die hat 4 Hallen oder so, aber da ist halt das Who is Who der Grafikindustrie. Ne? Das ist so das wichtigste Event. Aber ich war so platt und ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwie die Eindrücke zu verarbeiten. Und ja, jetzt sitze ich hier. Ich bin den ersten Tag wieder in Deutschland und nehme jetzt freudigerweise einen Podcast auf mit dir und hallo Tim.
Hi, was passiert denn auf so einer Computec? Wie muss man sich das vorstellen? Also es sind 4 Hallen und da werden Grafikkarten ausgestellt, Prozessoren und also die neuen, ja. Also quasi das, was so in den nächsten Jahren in die PCs kommt oder wie?
Ja, oder was du schon in den PCs hast, denn viele Server, die AI, also das ist mal so das Hauptthema dieses Jahr. Klingt jetzt erstmal, also bin ich ja schon immer ein bisschen abgeschreckt, weil man dieses Thema KI und AI halt immer schon so oft hört, aber
ja, aber gut, hier geht es ja nicht um Kunstraub, sondern hier geht es wahrscheinlich eher darum, dass man mit AI demnächst wesentlich effizienter Leistung bringen kann, ja, wodurch dann die Technik wahrscheinlich einen großen Schritt macht, ne?
Richtig, genau. Und da in diesen asiatischen Ländern machen die sich auch überhaupt keinen Kopf. Also was ich jetzt auch mal dazu sagen muss, die Asiaten beziehungsweise in Taiwan, in diesem speziellen Umfeld, ey, sowas Höfliches habe ich noch nie erlebt. Und ich vermisse das auch wirklich, weil sobald du in Deutschland ankommst, das Erste, was du, was du hörst, wenn du aus dem Flughafenterminal rauskommst, dass einer sich dumm und dämlich hupt, weil der andere irgendwie gerade der Meinung war, in eine andere falsche Einfahrt zu fahren. Ne? Und das gibt es da nicht. Also die sind da alle höflich zueinander, wenn du Schlangen hast. Also du musst dir das mal vorstellen. Du kennst ja sicherlich noch Snake vom Nokia hin.
Ja.
Genau. Und so funktioniert da eine Schlange. Wenn du da richtig Verkehr hast, also Berufsverkehr und so weiter, dann, die kommen alle aus der U-Bahn da rausgeströmt, die übrigens, also da kannst du vom Boden essen, überall, ne, in dieser Stadt. Also zumindest da, wo wir jetzt unterwegs waren. Und du kannst aus diese U-Bahn raussteigen, blitzeblank sauber, und dann stellen die sich wirklich in einer Reihe an der Rolltreppe an. Also das ist nicht so, dass einer nach vorne geht, dann irgendwie zu dem Griff oder so und sich da versucht, dazwischen zu quetschen. Nein, die stehen dann wie bei Snake an der Schlange, bis hinten zum Bahnhof, da geht es dann diese kurze Ecke und dann wieder zurück auf die Rolltreppe. Und ja, das ist so geil, weil es funktioniert so gut. Oder wenn du jetzt eine volle U-Bahn hast, nehmen wir mal an, du hast Berufsverkehr, wieder dieses Thema, und dann ist es nicht so, dass sich tausende Menschen in die U-Bahn quetschen. Nein, da merken die, okay, jetzt ist die U-Bahn gerade so voll, dass es unangenehm wird, dass man unter der Achsel des Nachbarn da hockt oder so. Und dann wird da gewartet, bis die nächste Bahn kommt. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn, ja. Also das ist eine Höflichkeit da. Wir vermuten, es liegt auch ein bisschen daran, dass es so, dass alle 10 Meter da eine Kamera hängt. Ja, also wenn die wollen, dann können die auch nachweisen, was du da gemacht hast oder wo du es gemacht hast. Und aber trotzdem, die Menschen alle zuvorkommt und auch nicht dieses, das hat ein Kollege von uns gesagt, der viel auch im Ausland streamt und in anderen Ländern, er hat gesagt, das ist nochmal eine ganz andere Kultur als die Japaner, die ja höflich sind, weil sie es so gelernt haben sozusagen. Die sind einfach so.
Ja.
Und auch selbst die Jugendlichen, wenn die da mal ausflippen, da lachen unsere Jugendlichen hier darüber, ne? Also das ist so das ist so ganz angenehm, ganz freundlich, und ja, das war einfach eine schöne Erfahrung da. Und,
okay.
Und zur Messe an sich ist auch, du musst dir das vorstellen wie eine kleine Gamescom. Du hast diese hohen Hallen, ne? So wie in Köln im Grunde genommen, aber davon halt nur 4 Stück. Und dann ja, ist es auch so, dass da nur ausgewählte Hersteller reinkommen. Also es ist nicht so, also ich meine, in der Gamescom ist es ähnlich, aber die versuchen ja immer auf Masse, die versuchen da ja wirklich alles reinzubekommen in 8 Hallen oder 9 Hallen. Und da hattest du halt 2 Gebäude und 2 Stockwerke. So, und das waren alle Hersteller, die es gab.
Okay.
Und da waren natürlich die Großen dabei, Nvidia, AMD, MSI, Asus und Gigabyte und so weiter und so fort. Und das ist so eine kleine, eingeschränkte Gemeinde, die es da gibt. Und das lief alles gesittet da ab und alle super freundlich. Und gleich alle kamen dann auch auf mich zu und haben gesagt, hey, wollen wir mal zusammenarbeiten und dies und das und jenes. Da musst du nicht da anstehen und wirst dann eventuell missachtet, wie ich es ja jetzt hier bei der Polaris in Hamburg erlebt habe, wo die einfach da keinen Bock hatten, weißt du, weil Gaming und so weiter ist ja sowieso so groß. Und die waren alle so aufschlussbereit.
Aufgeschlossen.
Aufgeschlossen, ja. Und ja, es war einfach klasse. Also kann ich nicht anders sagen. Und auch in der Hardware-YouTuber-Bubble, sage ich mal. Ich kenne da, glaube ich, meine 10 Leute, die so deutschen Content machen, so ähnlich wie ich, und das war's. So.
Ja.
Und die sitzen abends immer beim selben Dinner. Also egal, wo wir eingeladen waren, auf irgendwelchen Partys abends oder was weiß ich, da hast du immer die gleichen Leute gesehen. Und das war so, wo ich dann sage, okay, coole Sache, weil du weißt halt, du kennst halt deine Pappenheimer so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das sage ich jetzt hier im Podcast mal so ganz frei raus, natürlich musst du auch ein bisschen aufpassen, was du sagst, weil spricht sich natürlich auch schneller rum. Ne? Also du hast halt nicht tausende Unternehmen, die dahinter sitzen, sondern du hast halt die großen Unternehmen und das war's. Und aber auf der anderen Seite, ey, das war so geil, das war so schön erfolgreich. Und ja, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da.
Ja, du hast auch schon gemeint, es war tatsächlich sehr viel Interessantes dabei.
Richtig, genau. Aber achso, und was ich zu diesem ganzen Überwachen noch sagen wollte, deswegen habe ich eigentlich erst die Überleitung gemacht. Die haben da auch AI gezeigt mit Überwachungskameras. Das ist da völlig selbstverständlich. Da haben die über eine ganz alte Webcam, wirklich, also weiß ich nicht, sowas würdest du hier heutzutage nicht mehr auf den Monitor binden, wenn du einigermaßen professioneller Creator bist. Aber über eine ganz alte Webcam haben sie da gezeigt, guck mal hier, wir haben hier eine, was weiß ich, 480p Webcam, die hat höchstens 30 Bilder die Sekunde. Und daneben lief halt so ein Server-Rack mit AI. Und daneben lief so ein Mini-PC mit AI. Damit wollten die halt zeigen, guck mal, damals haben wir so ein Server-Rack in unseren Rechenzentren gebraucht, um zum Beispiel eine ID-Verfolgung zu machen. Was ist eine ID-Verfolgung? Naja, jeder Mensch wurde da erkannt. Das hast du auch auf dem Monitor gesehen. Das ist da völlig selbstverständlich. Und neben diesen Menschen war eine ID zu sehen. So, den Rest kann man sich denken.
Ja. Ne?
Diese ID blieb auch fest. Und wenn du jetzt als neuer Mensch einreist, bekommst du die auch schon zugeschrieben sozusagen. Und über die AI wird dann erkannt, wo hast du dich aufgehalten und so weiter und so fort. Die vermarkten das natürlich alles als Sicherheit, ne? Auf der anderen Seite kann man natürlich auch viel Schabernack machen, wie wir ja mit Marcel schon besprochen haben, hier im Bonusfeed, beziehungsweise im Premium-Feed. Ja, das ist so der Punkt dahinter. So, und ja, so ist jetzt der aktuelle Punkt. Es ist ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, du merkst es den Menschen nicht an. Die sitzen da jetzt nicht rum und denken sich so, oh, ich werde hier beobachtet und darf ich das jetzt machen oder so? Nein, du hast einfach ein freundliches Miteinander mit fremden Menschen. Und ich bin ja schon so ein kleiner Menschenhasser manchmal, ne? Weil ich mir so denke, warum ist jetzt dein Leben wichtiger als meins? Ne?
Ja.
Und das hast du da nicht. Jeder ist da zuvorkommend und jeder ist da höflich zueinander. Wir natürlich auch zu denen, logischerweise. Wir sind da natürlich so eine kleine Besonderheit in dem Zeitrahmen gewesen, aber die sitzen da alle und keine Ahnung, dreht da das Smartphone laut auf oder hört sich da Musik über Lautsprecher an oder sonst was. Und das Leben geht da seinen Weg. Ne? Du siehst natürlich auch, wenn du auf die andere Seite gucken willst, also wenn du jetzt das nicht nur positiv betreiben willst, wenn du jetzt zum Beispiel Leute mit einer Behinderung hast oder so, das ist mir schon aufgefallen, die fallen dann leider sehr schnell durchs gesellschaftliche Raster, ne? Weil sie dann halt nicht in diese Bubble passen, sage ich mal ganz blöd. Und das ist mir schon aufgefallen, das ist auch so ein Ding, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich sag's mal so, von der Höflichkeit und von dem Miteinander und so weiter, da können wir uns noch viele Scheiben abschneiden, in den meisten Fällen zumindest. Das ist schon krass. Ne? Ja, genau. Und du?
Interessant. Ich war nicht in Taiwan.
Ach so.
Ich hab nur gemerkt, dass ich mittlerweile keinen Bock habe auf so gepresste Billigflüge. Ich möchte dann bitte vernünftig sitzen. Ich bin halt groß.
Ja, ja.
Pass auf. Ich hau mal was Persönliches raus.
Ja.
Dann reden wir heute nicht so viel über das, was wir gezockt haben.
Ja,
ich kann nur sagen, ich habe Blue Prints gespielt. Das ist tatsächlich das, was mir empfohlen wurde von Matthias im Podcast. Und das Spiel ist ja der Hammer. Also das ist ja so cool. Das ist so ein geiles Rätselgame. So wie er das, also wenn dich das interessiert, das ist halt so ein Rätsel.
Ja.
Roguelike, wo du halt in einem, du musst halt den 46. Raum finden, du hast viele verschiedene Räume in einem Haus, betrittst die, kommst irgendwann recht schnell nicht weiter. Merkst aber irgendwann Dinge und musst halt die Räume beobachten, ist schwer zu erklären, um halt immer mehr herauszufinden, um dann immer weiter durch das Haus zu kommen, indem du mehr Schlüssel findest, mehr Sachen kaufst und dann musst du halt diesen 46. Raum erreichen und dann kommen da auch ganz viele Twists und so. Das Spiel ist wirklich der Hammer, aber wen der es interessiert, wir haben da ja einen Podcast drüber gemacht.
Ja.
Sehr geiles Game, das ist nur so mein Fake da. Dann habe ich sehr viel gesoult, sehr viel geskillt endlich mal wieder, weil ich bereite mich natürlich vor auf Elden Ring Nidorane. Dazu dann beim nächsten Mal mehr.
Mhm.
Aber pass auf, wir waren im Heidepark.
Oh, schön.
Ja, war schön. Aber diesmal ohne Kinder. Weil ein guter Freund von Coco war da und den wollten wir ein bisschen aufmuntern und dann, der wollte sehr gerne in den Heidepark. Dann sind wir mit, meine Schwester war mit dabei, wir waren zu viert. Und dann sind wir so durch den Heidepark gelaufen und da wollten wir als erstes den Kolossus. Dann haben wir so angestellt, dann saßen wir so im Kolossus, beziehungsweise die anderen drei saßen. Ich saß nicht. Ich kam in diesen engen Stuhl da nicht rein.
Oh nein.
Aber auch schon vom Arsch her nicht. Ne? Also ich war eindeutig zu groß. Zwei andere mussten auch mit aussteigen. Also ich musste wieder aussteigen, weil ich kam in diesen Sitz nicht rein. Ne? Das war so ein kleiner Sitz, dass ich mich gefragt habe, wie sitzen da denn Männer drinne? So, ne? Und dadurch ging natürlich das Ding nicht zu. Und dann musste ich und zwei andere wieder aufstehen. Also auch die anderen waren einfach nur groß. Und ich habe gedacht, wow, hier müssen bestimmt einige wieder aussteigen. Ne? Ich fand es nicht so schlimm. Dann waren wir aber später im Limit. Heißt jetzt ja irgendwie Poison, irgendwas mit Poison.
Aha.
Und Garden, Poison Garden oder sowas. Und dann, Limit ist ja das, wo die Beine so frei rumbaumeln. Ne? Und da sitzt du dich herein und dann kommen mir die Bügel von oben und gehen dann zu. Ne? Ja, die gingen nicht zu.
Oh,
und dann musste ich halt wieder aussteigen.
Oh nein, oh Scheiße. Oh, nee.
Also da war es dann halt tatsächlich der Misch aus, ich hatte immer schon große, breite Schultern, Limit war bei mir immer schon knapp. Mhm. Aber da war es dann einfach das bisschen zu viel, weil dann eben das die Fettpölzerchen dazu kamen.
Mhm.
Und das war ein Tag, der nicht nur deshalb mir zu denken gegeben hat, aber das viel Schlimmere war, pass auf, also das wirklich, das, damit habe ich schon gerechnet. Man ist ja nicht blind. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich jetzt im Laufe der Zeit so ein bisschen den Fokus auf meine Ernährung verloren habe. Einfach viel zu viel gegessen und man denkt immer, ja, das läuft schon so. Aber insgeheim habe ich natürlich auch gewusst, ich habe ganz schön zugelegt, auch vor allem so in der Gesamtmasse. So.
Ja.
Und dann aber kam der viel schlimmere Part. Dann waren wir auf dem Spielplatz. Und dann haben die Kinder so ein bisschen rumgetobt und dann haben, kennst du das, wenn du so, du hast da quasi so 5 Ringe gehabt, die aber alle so ein bisschen versetzt immer so ein Stückchen über dem anderen sind, wo du dich dann nach oben hangeln musst.
Ja.
So, und dann habe ich mich da so dran gehangen, habe ich mir schon gedacht, boah, meine Hände, ne?
Ja.
Und dann wollte ich halt zum nächsten greifen und dann hat meine rechte Hand, meine Finger haben eiskalt nachgegeben. Ich konnte mein eigenes Gewicht nicht mehr mit einer Hand festhalten.
Ja.
Und das hat mich richtig abgefuckt. Dass ich mein eigenes Gewicht nicht mehr an einer Hand festhalten kann, an so einem Ring. Und das war von, könnt ihr euch vorstellen, ein Tag, der so ein bisschen zu denken gab. Und dann hatten wir es ja eh schon länger vor, aber man hat halt immer drumherum geredet. So. Und da war mir immer bewusst, dass man vielleicht wirklich mal anfangen sollte. Und wir haben eine Ernährungsumstellung vollzogen. Wir haben halt 3 Tage gefastet und haben jetzt sind auf Intervallfasten und haben angefangen, wesentlich mehr, also nicht wesentlich mehr, sondern alles zu hinterfragen, was wir essen. Coco wollte das schon lange. Aber ich war halt so in meinem Turn und sie wollte mich damit nicht nerven. Sie wollte eigentlich das schon länger umsetzen, ist auch immer zum Sport gegangen und ich hatte halt meinen Turn, keine Zeit für Sport, muss arbeiten, muss Business schaffen und keine Zeit für Kochen, bla bla bla. So, ne? Und jetzt machen wir uns einen Plan, wir suchen uns richtig schöne Gerichte raus und experimentieren auch ein bisschen. Da klappt nicht alles bei, ne? Aber es ist trotzdem immer interessant und so verbanne ich halt wesentlich mehr Fett oder Kohlenhydrat, also wir machen nicht No Carb, aber man achtet ein bisschen mehr drauf, was man isst, ne?
Ja, ja.
Oder ob man sich jetzt da tote Kalorien reinzieht, nicht halt abends noch ein Toastbrot, kein Feinbrot oder sowas, sondern ich habe halt einfach andauernd zugegriffen, so. Und dann habe ich halt jetzt, wo ich halt wirklich das Intervallfasten mache und wirklich mal drauf achte, ist mir aufgefallen, wie oft ich zugegriffen habe bei kleinen Dingen so. So, ich bin aufgestanden, habe mir erstmal 2 Brote gemacht. Dann haben wir halt irgendwann gegessen, natürlich 2 Teller, ne, wenn es da war. So, und dann hat man natürlich viel gekocht, so. Das heißt, nach dem Stream erstmal nochmal einen Teller Nachschlag. So, und dann vielleicht zwischendurch und eine kleine Cabanossi mitgenommen. Immer zwischendurch ein bisschen Milch getrunken. So, wenn dann, keine Ahnung, mal was da war, dann war da vielleicht noch ein bisschen Kuchen über. So, dann war man vielleicht abends auf Couch kuscheln. Ja, Chips oder Gelee-Bananen, so. Und das ist in der Masse halt so viel gewesen, ne? Das jetzt über einen langen Zeitraum und dann natürlich gepaart damit, dass ich durch Business hier nicht mehr so zum Sport komme wie früher, habe ich extrem zugenommen und die Form verloren und das geht jetzt nicht mehr. Und seitdem fühle mich so viel besser, ich fühle mich nicht mehr so zugestopft mit dem Ganzen, was ich esse. Ich wache morgens energiegeladen auf, weil ich nicht noch vollgestopft bin vom Abend davor und habe viel mehr Spaß auch am Essen, weil sich das jetzt ja konzentriert. Wir machen uns zum Beispiel heute eine mit magerem Rindfleisch, eine geile, so eine mexikanische Hackpfanne. Sie macht sich Feta rein und wir haben uns halt viel frisches Gemüse mit reingelegt. Und da freut man sich jetzt halt drauf, ne?
Ja, das sind halt wirklich so Sachen. Es gibt so viele geile Sachen. Man sagt ja immer, alles, was so gut schmeckt, macht fett, ne? Aber es gibt halt auch, ich finde, es gibt immer diese krassen Kontraste. Entweder du hast halt dieses Essen, was halt überhaupt nicht schmeckt, ne? Wo denn die Leute immer so, das schmeckt ja nicht und dann muss ich hier Diät. Dann hast du hier diese extrem gut schmeckenden Sachen und das ist leider meistens so Pizza, Burger, irgendwas, ne? Und viel mit Weizenmehl und so weiter und so fort. Selbst ein Döner, wo man ja sagt, das ist ja noch relativ gesund. Da darf man immer das Fladenbrot mit Weizenmehl und die Soßen nicht vergessen. Und das ist so eine Sache, die jetzt demnächst bei mir auch wieder ansteht. Also ich habe ja jetzt 18 Kilo runter, aber ich habe jetzt auch gesagt, dadurch, dass ich jetzt auch nach der Computex habe ich jetzt auch gesagt, ich werde mich wieder hier gibt es so 4 Fitnessstudios insgesamt, die auch Bodypump-Kurse anbieten, also genug Auswahl. Und da werde ich dann auch wieder einsteigen. Aber das ist cool, denn man hat nämlich auch noch diese Zwischenrezepte, die dann dazugehören. Und das hast du gerade genannt. Und man muss sich halt nur mal einen Schritt weiter umgucken, was es alles für geile Rezepte gibt, die dann halt nicht so reinhauen. Ne? Und wenn ich das schon höre, so Rind und Gemüse, oh, geil. Also, das ist geil. Man muss sich halt irgendwie die Zeit dafür freiräumen. Und das ist halt heutzutage immer so ein Riesending, aber ich glaube, das geht, weil deswegen bin ich auch gerade auf diesen, auf dieses Sportthema zu sprechen gekommen. Bei mir ist es so, ich arbeite, arbeite, arbeite. So. Also ich kenne nichts anderes. Sie sitzen den ganzen Tag, ich arbeite und denke mir immer so, ah, wann hättest du denn eigentlich Zeit für diese Kurse und bla. Naja, wenn sie da sind, sind sie da. Da musst du halt dahin. Ne? Und da geht es ja komischerweise auch. Es ist nicht so, dass jetzt ewig alles liegen geblieben ist. Wahrscheinlich redet man sich das dann irgendwie schön mit diesem Prokrastinieren, dass man dann einfach manchmal dann doch ein YouTube-Video zu viel guckt, bevor man anfängt zu arbeiten. Und die halbe Stunde hätte man ja eigentlich schon beim Sport sein können oder sich vorbereiten können, Essen vorbereiten können oder sonst was. Sich einfach was für den Körper Gutes tun können.
So. Ja, ja. Ne?
Und das ist, anstatt irgendwie das x-te YouTube-Video zu gucken, was dir denn nichts bringt. Ne? Und das ist so der Punkt dahinter. So, und ja, deswegen wünsche ich euch dann natürlich viel Erfolg und ich bin schon sehr gespannt, wenn wir uns wiedersehen. Ne? Weil dann wie misst du denn? Misst du überhaupt?
Nö. Haben wir eben kurz drüber gesprochen. Ja, man könnte den Bauchumfang messen, aber man sieht's. Also mir ist wichtig das Gefühl, mir ist wichtig, dass man es sieht und wahrnimmt. Ich merke es halt aber auch an so Kleinigkeiten.
Ja.
Wer mal so richtig dick geworden ist, der wird das wissen. Zum Beispiel, dass ich die Treppe auch mal hochlaufe oder hochspringe. Dass ich aufspringe, wenn der Hund spielen will und ich tob mit ihr durch den Garten, ohne dass ich danach ein Sauerstoffzelt brauche. Dass ich, zum Beispiel gestern war der Controller am anderen Ende der Couch und ich habe mich halt einfach energetisch nach vorne gebeugt und ich kam an und habe den Controller in die Hand genommen, statt eine Rolle seitwärts von der Couch runter zu machen. Natürlich habe ich jetzt in der Zeit keine 30 Kilo verloren, aber die Energie ist da. So. Und das sind so diese kleinen Hürden und ich merke da einfach an solchen Stellen und mir ist das Feeling wichtiger als das Gewicht, weil das Gewicht, hat mir schon gesagt, kann betrügen, kann lügen. Weil das Gewicht nicht immer aussagt, natürlich im groben Jahr. Wenn du jetzt wenn du das ein halbes Jahr machst und du verlierst kein Gewicht, hast du was falsch gemacht. So, aber es kann halt auch mal sein, dass du in der Zeit gleichzeitig Muskeln aufbaust. Was ich sehr doll, ich würde sehr schnell Muskeln aufbauen und dann fliege ich vielleicht sogar mehr. Oder man nimmt einen guten Stoff zu sich, der aber erstmal Wasser bindet. Zack, nimmst du vielleicht sogar zu und du machst den Kopf und denkst, du machst das falsch. Aber nee, es gibt so viele Dinge, oder Körper sind auch super unterschiedlich. Es kann auch sein, dass man auf gewisse Dinge anspringt und auf andere Sachen vielleicht nicht. Aber im Großen und Ganzen geht es dem Körper besser. Der Körper ist gesünder. Manchmal setzt der Gewichtsverlust erst nach einer gewissen Weile ein, weil der Körper erstmal dies oder das. Der Körper ist kompliziert und individuell. So, und deshalb, mir ist wichtig, dass man sieht und dass das Feeling da ist. Und wenn wir das jetzt durchziehen und man sieht jetzt ja erstmal die Funde purzeln, weil ganz im Ernst, ich wiege bestimmt 145 Kilo. So, da ich verliere jetzt erstmal Gewicht, so volle Pulle.
Ja, richtig, ja.
So, und wenn dann irgendwann die Stelle kommt, dass wir uns eingependelt haben, dass sich etabliert hat und dann wird es ernster, dann geht man vielleicht auf die Waage und dann misst man vielleicht auch mit einer Waage gleichzeitig Körperfettgehalt und solche Dinge. Dann kann man das machen, ja.
Ja, das ist der Punkt, den ich auch immer sage. Es ist natürlich individuell von Person zu Person. Ich hatte ja zum Beispiel das Glück, bei mir hatte ja dieses Fasten überhaupt nichts mehr geholfen. Ne? Also ich war ja wirklich, egal was ich gemacht habe, Kalorien gespart, Fasten, bla bla bla. Aber ich sag mal so, bei den meisten Menschen ist sowas echt eine gute Sache. Und was ich immer bei diesen Fastenzeiten festgestellt habe, auch wenn ich nicht mehr wirklich aktiv abgenommen habe, das Energielevel und das Konzentrationslevel ist eine ganz andere Nummer. Man ist nicht mehr so müde, man hängt nicht mehr so rum. Man, also wie du ja schon selbst sagst, man rollt sich nicht mehr so von der Couch. Ne?
Ja.
Und da ist es dann wirklich so, dass man wirklich sagen kann, das ist absolut, das ist eigentlich auch ganz gut, auch mal um das Gehirn freizukriegen, auch um mal so die Energiereserven rauszulocken. Und ja, deswegen wünsche ich euch da ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt. Wir werden das jetzt weiterverfolgen hier im Roundup. Wir holen mir jetzt immer einen Stand ab hier, zweimal im Monat, das kannst du wissen. So.
Ja.
Aber reden wir mal über die Sachen, die uns fett machen, und zwar Technik und Konsolen. Und die uns aber auch natürlich viel Freude bringen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen Ärger. Wir haben heute wieder eine ganze Menge Themen. Und deswegen starten wir mal mit einem nicht so schönen Thema. Ja, wir hatten ja gerade schon so im Vorgespräch das Thema AI in Sachen Taiwan und so weiter und so fort. Was da völlig selbstverständlich ist, ist ja bei unserer Seite immer noch ein bisschen eine schwierige Sache mit Überwachung und allem drum und dran. Aber was wir auch zugeben müssen, eine Xbox Series X und eine PlayStation 5 Pro oder PlayStation 5, die haben eine dauerhafte Online-Anbindung. Das, was damals bei der Xbox One, bei der Präsentation, noch gehatet wurde bis zum Umfallen, ist jetzt mittlerweile Standard. Versucht mal eine Xbox Series ohne in irgendeiner Weise Online-Funktionalitäten, versucht die mal vernünftig zu starten. Du wirst sehr oft sehr schnell an deine Grenzen kommen. So, jetzt haben wir ja einen neuen Konsolen-Release. Ich freue mich schon riesig. Es sind noch 9 Tage ab diesem Zeitpunkt, ab Zeitpunkt der Aufnahme. Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni released und natürlich haben wir auch heute wieder, sage ich mal, ein nicht so schönes Thema und ein anderes, ein schöneres Thema, sagen wir es einfach mal so. Und da fange ich jetzt erstmal an und zwar wird offensichtlich auch die Nintendo Switch 2 komplett an Nintendos Ökosystem angeschlossen, egal ob du Nintendo Switch Online-Kunde bist oder nicht. Wenn du mit deiner legal erworbenen Nintendo Switch 2 Scheiße baust. Das heißt, du hackst die, du bringst da kopierte Software drauf oder, dann wirst du sehr bald von diesem Ökosystem ausgeschlossen. So war es auch schon bei der Nintendo Switch 1, die wurde dann gesperrt für Online-Dienste. Nintendo geht jetzt allerdings noch einen Weg weiter und sagt, ja, zukünftig erlauben sie sich auch, eine Nintendo Switch komplett zu deaktivieren.
Das heißt, ja, stimmt, habe ich gehört.
Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, also ich weiß nicht, ob das in unseren Breitengraden durchsetzbar ist, das muss man auch mal gesetzlich sehen, weil wir haben immer noch das Recht auf Eigentum. Das heißt, wenn wir uns eine Hardware kaufen, dann kann ich einfach einen Hersteller sagen und sagen, ja, die mittlerweile 500 Euro, die man ja dafür ausgibt, die ziehen wir dir jetzt wieder ab. Ne? Sondern es wird so sein, dass das wahrscheinlich erstmal in Amerika so sein wird und in anderen Ländern, die das ermöglichen. Das heißt also, solltest du da in irgendeiner Weise illegal kopierte Software auf deiner Nintendo Switch zum Laufen bringen, einen Modchip einbauen, der vielleicht aus der ersten, aus der ersten Charge ist oder so, der noch nicht alle Sicherungsmechanismen hat und sie werden kommen, das wissen wir ganz genau. Ich wette, die Hacker sind jetzt schon da dran, sich das ganz genau anzugucken, denn das Mainboard ist ja mittlerweile auch released worden. Das ist so Wahnsinn. Also diese Hardware-Leaks, die gehen auch so weiter. Da hat einer schon das Mainboard in der Hand gehabt von der Switch 2. Aus der fertigen Produktion war wahrscheinlich ein defektes. Ja, also der Chip, der da drauf war, der sah auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber dadurch konnte der halt alles auslesen an Hardware, was in der Nintendo Switch 2 verbaut ist. Und das weit vor Release. Ja, das Video ist jetzt mittlerweile schon wieder 3 Wochen alt oder so. Also so oder so, also Nintendo und Hardware schützen war diese Generation, das war nix. Jetzt ist es aber so, dass du die theoretisch komplett deaktivieren könntest. Die komplette Konsole wäre dann nicht mehr startfähig. Also sie würden einen legalen Brick einspielen. Also, was heißt legal? Laut ihren laut ihren Bestimmungen.
Terms of Service.
Ja, genau. Ist da reingeschrieben, sie könnten dir die komplette Konsole bricken. Was halten wir denn davon, Tim? Okay.
Ist doch kacke.
Ja, oder?
Ja, ich meine, andererseits, die Frage ist, man muss ja nochmal ganz genau überlegen, wann genau behalten sie sich denn vor, das zu tun?
Ja, es ist so, dass sie geschrieben haben, sobald du illegale Modifikationen oder illegale Software auf der Switch zum Laufen bringst.
Ja, mach doch nicht.
Das mag alles sein, aber es wäre nicht das erste Mal, dass Leute ausgesperrt werden von irgendwelchen Diensten, die gar nichts gemacht haben. Ne? Also ich sag nur Cheats zum Beispiel. Auch da gab es ja immer wieder diese Cheater-Bannwellen. Ne? Was weiß ich, bei Call of Duty, bei World of Warcraft und so weiter und so fort. Da sind die Unternehmen ja mittlerweile regelmäßig dran. Aber in dem Zeitrahmen wurden halt auch viele Leute ausgesperrt, die sowas nicht hatten. So. Und jetzt nehmen wir mal an, es wird alles online abgestimmt und wir wissen, dass Nintendos Online-Struktur nicht unbedingt das Beste ist. Offensichtlich, dafür haben sie Geld, den Server dafür zu betreiben, für die Blacklisten.
Ja, ja.
Weil wir wissen ja mittlerweile auch...
Da haben sie Server, ja.
Ja, genau. Wir wissen ja mittlerweile auch, Mario Kart World wird auch wieder Peer-to-Peer sein. Und, aber diese Blacklisten, ich meine, da kann ja auch alles passieren mit. Wir haben in den letzten Jahren ständig irgendwelche Leaks über Kontodaten, über Login-Daten, über Sachen, wo Leute Zugriff auf eine offensichtlich geschützte, ich sag's mal ganz vereinfacht, Tabelle haben, die, auf die eigentlich keiner Zugriff haben soll. So. So eine Sachen zum Beispiel, und da muss nur ein Systemfehler sein, und auf einmal sind tausende Konsolen gesperrt, wo Nintendo am Ende vielleicht selber nicht weiß, welche sind denn jetzt legal gesperrt und welche nicht. Also legal in Sachen Terms of Service.
Ja.
Und ich, ja, das ist jetzt natürlich eine sehr allgemeine Betrachtung. Nintendo will das wieder schützen, dies und das und jenes. Aber ganz ehrlich, stell dir mal vor, du würdest in dein N64 einen Everdrive einstecken und nächsten Tag läuft das nicht mehr. Weil, und das finde ich so absurd. Ich finde, grundsätzlich gekaufte Hardware, egal wie teuer sie ist, sollte meines Erachtens nach so fern verfügbar sein, dass du sagen kannst, ich kann damit machen, was ich will. Wenn ich mich natürlich mit einem Service verbinde, wie Nintendo Switch Online, wo ich dann ja auch Zugriff auf Nintendos Server habe, wo ich dann eventuell sagen könnte, okay, wenn ich hier schädliche Software auf meiner Nintendo Switch einspiele oder auf meiner Switch 2 oder auf meiner PlayStation 5 oder whatever, und die dann eventuell, wenn ich ein findiger Hacker bin, über das Internetnetzwerk an so einen Server übertrage und den damit kompromittieren kann. Okay, bin ich dabei. Aber die Konsole nicht mehr verwenden zu können, in deinen eigenen Breitengraden, egal ob du online oder offline bist, finde ich, ehrlich gesagt, richtig schwierig.
Ja gut, aber damit sie dich überhaupt erstmal sperren können, hast du dich ja dann mit externer Hardware einmal mit dem Internet verbunden. Sonst wissen sie es ja nicht.
Ja.
Also wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass du deine Switch breakst, dir da offline irgendwas draufziehst und mit deiner Konsole machst, was du willst, sondern damit die das überhaupt mitbekommen, musst du ja in irgendeiner Art und Weise Nintendo davon wissen lassen. Und dann hast du dich ja irgendwie mit dem Online-Service verbunden.
Ja, aber
oder
das
nicht?
Du musst ja nicht mehr aktiv machen. Du musst nicht mehr in den Nintendo Switch eShop gehen. Da reichen ja schon kleine Datenpakete, die Konsolen rausschicken, was bei PlayStation 5 und bei Xbox ja schon Standard ist. Und wenn es nur ist, um dir eine Update-Meldung zu geben, dass ein neues Update verfügbar ist. Das reicht ja schon.
Ja.
Dann baut die Konsole ja schon eine Verbindung zum Server auf. So, und dann stellt die fest, warte mal, dieser Code, der da läuft, der ist jetzt aber nicht der Code, den ich erwarten würde von dieser Konsole.
Okay.
Du brauchst nicht sagen, ich verbinde mich jetzt mit dem eShop oder mit Mario Kart, um online zu spielen oder. Das ist, generell sind wir immer online mit den Dingern. Auch wenn eine Nintendo Switch 2 definitiv nur Wi-Fi haben wird, aber nur eine Unachtsamkeit und du bringst
okay,
sie wieder
davon
online.
Davon reden wir also. Dann habe ich das ein bisschen mehr im Blick. Das heißt, wir reden davon, jemand baut seine Switch um, man hat damit Spaß und so weiter, was ja jeder für sich machen kann. Ne?
Ja.
Jeder kann ja mit seiner Konsole machen, was er will. Ich bin da bei dir, sobald man sich dann halt online mit dem verbindet, muss man akzeptieren, dass sie das nicht wollen und dass sie dann ihre, aber wenn es halt so ist, dass die quasi aufspüren, dass du zu Hause deine Konsole umgebaut hast und die dann bricken, das finde ich scheiße.
Ja.
Es geht dir halt, kann denen doch eigentlich scheißegal sein, außer wie gesagt, ja gut, das ist dann so diese graue Zone. Rechtlich, ja, haben sie das Recht, aber das ist dann wieder so, warum? Lass sie doch. So, solange sie sich da nicht mit irgendwas verbinden, rumcheaten oder sowas, was eigentlich, glaube ich, nie wirklich groß das Problem war da.
Mhm.
So, also wenn sie ihr Homebrew halt machen und sie haben zu Hause ihre Konsole und haben da ihren Spaß mit und niemand da hat davon irgendeinen Schaden, dann lass sie doch. Aber
ja,
das will
ja
Nintendo anscheinend nicht. Nee, das finde ich dann nicht gut.
Nee, das ist halt auch wieder so eine Sache, ich sag mal, eine Hürde. Eine Nintendo Switch 1 zu bricken, sage ich mal, ist wesentlich höher als zum Beispiel auf einem PC hier irgendein Game runterzuladen und dann Crack einzuspielen. Ne? Also das ist ja so, bei PC ist das ja üblich. Und meistens hast du bei PC ja auch Leute davor sitzen, die zumindest wissen, wie sie eine Datei verschieben oder ähnliches. So. Und das hast du halt bei einer Switch 1 nicht so wirklich. Du hast dann halt, du musst wissen, wie bringst du die in diesen Safety-Modus. Ne? Du musst wissen, wie kannst du das Ganze steuern, damit du überhaupt Homebrew darauf ausführen kannst. Du kannst ja nicht einfach über die normale Switch-Software gehen, sondern du musst ja extra eine Oberfläche laden und so weiter und so fort. Und das ist bei jeder Konsole im Grunde genommen so. Die in diesen Modus reinzukriegen, ohne dass sie sich mit dem originalen Netzwerk verbinden, das ist das Wichtige. Und bis man das geschafft hat, das dauert halt. So, bei der Switch 2 OLED ist es so, ich habe die ja vor kurzem modden lassen und jetzt wieder demodden lassen. Weil es ist so, dass dieser Chip mit extrem haarfeinen Kabeln angeschlossen werden muss. Und das können nur die wenigsten Modder, weil dafür muss dieses, also du musst dir das vorstellen, wie mit so einem, beim Zahnarzt. Hm? Herrliche Vorstellung, wenn die so einen minimalistischen Bohrer haben. Du musst halt wirklich an dieses Mainboard ran und dann Kupferbahnen freilegen, die aber erst in der dritten Schicht des Mainboards sind. Man muss sich vorstellen, so ein Mainboard, so ein PCB besteht meistens aus mehreren Pappschichten, die dann ganz eng zusammengepresst werden. Und das sind so 7 Schichten und du musst wirklich den Skill haben, dass du 3 Schichten davon durchdringst, bevor du an diese Kupferschicht rankommst, damit dieses Kabel auch dauerhaft hält. So. Okay. Und so eine Sache musst du da alles machen, um zum Beispiel eine OLED-Switch zu modden und so weiter und so fort. Das ist nichts von dem. Also ich sag mal so, die Konsolen, die da betroffen sind, sind vielleicht 1% von den verkauften Konsolen. Jeder andere wird seine Switch kaufen, wird seine Spiele kaufen und das war's dann. So. Und selbst wenn du den Software-Modus hast, der normalen Nintendo Switch, wo du keinen Chip kaufen brauchst, auch der Hack ist ja nach einem Neustart, wenn du die wirklich mal neu starten musst, dann musst du das Ding wieder nochmal rebooten, damit die in diesen Modus geht. So, das sind alles so Sachen, das ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, ey, ich mach das jetzt einfach mal. Das ist nicht, ich habe zum Beispiel vor kurzem so ein Essay-Video über die Xbox One, über den Kopierschutz gemacht. So, und da ist es halt so, Microsoft war so dämlich bei der ersten Xbox. Stell dir vor, du baust einen PC, das war ja die erste Xbox war ja nichts anderes als ein PC. Nur, dass die Chips im Grunde auf die Platine gelötet sind. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir packen da jetzt einen Flash-Chip drauf, der dann verhindern soll, dass die Xbox ohne eine Dekodierung nicht wirklich startet. Soweit, so gut gedacht. Durch die Idioten haben die Produktion von der Xbox so schnell beschleunigt. Man muss sich vorstellen, die Switch 2 ist seit 2019 in der Entwicklung. So, die Xbox haben sie innerhalb von 2,5 Jahren in ein marktreifes Produkt umgewandelt. Von der Planung vom Reißbrett bis zum marktreifen Produkt. So, und da haben sie dann einfach gesagt, ja, wir packen da einen Flash-Speicher drauf. Alles cool so, der ist dekodiert, der braucht halt von einem anderen Chip einen Code sozusagen, also einen Schlüssel, damit der sich dekodiert und damit sind wir safe. Ja, die Idioten haben aber eine unverschlüsselte Variante von ihrem Betriebssystem auf diesen Flash-Chip aus Versehen draufgelassen bei der Produktion. Hat 3 Monate gedauert, dann war die gehackt. Das ist halt toll. Das wird Nintendo wahrscheinlich nicht passieren. Also die Switch 1 OLED haben die schon verdammt gut abgesichert. Vielleicht mache ich auch in 6 Monaten ein Video über den Kopierschutz der Switch 2, wer weiß. Aber ansonsten ist das schon eine gut gemachte Konsole, sage ich mal. Und da jetzt wieder so diesen Hammerhaken zu ziehen, das ist halt wieder so Nintendo. Weißt du, das ist so, und das ist der Punkt, wo ich sage, wir regen uns hier zu Recht über Nintendo im Podcast oft auf, weil die halt Sachen machen, wo ich sage, warum müsst ihr jetzt gerade als das familienfreundliche Unternehmen so weit gehen? Weil, ich sag's mal so, bei solchen Sachen passieren auch Fehler ganz schnell. Nehmen wir einfach mal an, du holst ja eine SD-Karte, willst aber nicht die teure von Lexa nehmen, weil die neuen SD-Karten auch richtig teuer sind, jetzt die SD-Micro-Express-Karten. Sondern du sagst dir, okay, du kaufst jetzt eine günstigere, weil ihr solltet jetzt nicht unbedingt SD-Karten bei AliExpress kaufen, aber jetzt vielleicht nicht von Samsung oder was weiß ich. So, die haben auch ihren Speicher, den sie da drauf schreiben und so weiter und so fort. Vielleicht sind die nicht ganz so schnell wie die anderen SD-Karten. Aber dann ist da irgendwas drauf, irgendein Programm, was dir auf deinem PC sagt, hey, hast du noch Interesse an mehreren Programmen? Nintendo sieht das als falsche Software an. Mal ganz blödes Beispiel, ist jetzt nur dahergesponnen.
Ja.
Und da ist deine Konsole gesperrt. Was soll denn das?
Ja.
So, ne? Und dann kannst du die nicht mehr verwenden. Ich hoffe, es wird uns nicht betreffen, weil wir im europäischen Raum unterwegs sind. Aber ich finde den Move schon wieder Arschkacke. Arschkacke ist auch so. Ja. Ja, und deswegen, es sind wieder so viele technische Details und ich sag mal so, wenn eins nicht von Anfang an funktioniert, ist es neue Technik.
So. Ja.
Und wir werden auch bei der Switch 2 wieder Kinderkrankheiten haben, mit denen wir jetzt überhaupt nicht rechnen. Ich weiß noch, die PlayStation 5, wo die damals rauskommen, wir haben alles überarbeitet von der PlayStation 4, Lüfter, Lautstärke, Hitze, dies, das. Ja, haben sie. Nur, dass der Lüfter dann irgendwann bei den ersten Revisionen angefangen hat zu rattern, dass es keinen Morgen mehr gab. Ne, so eine Sachen zum Beispiel. Und da bin ich schon gespannt, was uns bei der Switch 2 erwarten wird. Vielleicht ausfallende USB-Ports, weil der Chip, den sie dafür nehmen, noch nicht approved ist. Oder was weiß ich. Und das sind einfach so Sachen, da finde ich es immer schwierig, dass du sagen kannst, ey, ich kann eine Konsole komplett sperren. Ne, das ist, nee, nicht geil. Ah, ja.
Ja, müssen wir mal schauen, wie sie damit dann am Ende umgehen. Aber du hast recht, im ersten Moment, es klingt irgendwie too much. Ich hoffe, dass damit keine Fehler entstehen, weil ganz im Ernst, ich kann mir jetzt halt so schwer vorstellen, was du meinst so mit Überbleibsel-Software, aber man weiß es halt nie, ne? Und dann ist deine Konsole gesperrt. Vor allem, vielleicht jetzt nicht am Anfang, aber was ist, wenn in irgendwelchen Jahren, keine Ahnung, man irgendwann sich mal was runtergezogen hat, irgendein Discord-Overlay oder sowas, ne?
Genau.
Was dann irgendwann mal vorgestellt wurde. So, und dann zwei Jahre später sagt sich Nintendo, hey, was ist das denn? Und sperrt mir die Switch so in 4 Jahren. Dann finde ich es halt genauso kacke wie jetzt.
Ja, das ist es halt. Und das ist, das finde ich einfach, das sind einfach so Sachen, die gehen mir einen Schritt zu weit. Sperr die Leute von deinen Online-Services aus, ist auch schon scheiße, verstehe ich aber. Weil du natürlich über so eine ständig offene Leitung dann auch irgendwelche Schadsoftware eventuell im schlimmsten Fall auf die Infrastruktur von Nintendo überspielst. Aber rein aus technischer Sicht, Alter, lass die Leute machen mit ihren Konsolen, was sie wollen. So, es ist einfach so. Ich bin auch schon gespannt. Ich habe jetzt wieder eine Meldung bekommen von Analog, dass der Controller vom Analog jetzt wieder von Juli auf August verschoben wurde. Nachdem die Konsole ja schon auf Juli verschoben wurde, das Analog 3D. Ich gehe fest davon aus, dass auch jetzt die Konsole wieder auf August verschoben wird. Und ich weiß nicht, ob das was mit Nintendo zu tun hat, ne? Dass sie da im Hintergrund wieder irgendwas klären. Und das ist wieder so, das macht mir schon wieder so ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die Konsole kommt noch auf den Markt. Aber ich meine, Super Nintendo, Mega Drive und sowas, alles haben sie ja auch rausgebracht. Bloß Sega hat halt auch nicht so den Stock in den Arsch. Also das muss man auch dazu sagen. So, und da bin ich wirklich schon gespannt, ob das noch kommen wird oder ob nicht Nintendo jetzt schon wieder an der Untersuchung ist, ob sich Analog nicht irgendwelchen Sachen aus dem Giga League damals bedient hat, ne? Was du denn natürlich nicht darfst. Du sollst es natürlich auf deiner eigenen Basis programmieren, aber wir wissen alle, N64 perfekt zum Laufen zu bringen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und damit haben ja Emulatoren im Jahre 2025 immer noch Probleme. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wann die Konsole jetzt endgültig kommt und ob sie noch kommt. Aber das nur so als Wink mit dem Zaunpfahl. Wir haben noch eine zweite Sache, wo ich dann wieder so sagen kann, also so rein aus technischer Sicht. Nintendo hat die Switch 2 mit variabler Refresh Rate beworben. In dem internen Display und auch an den Fernsehern. Ne? Also das heißt.
So, halt, stopp. Erklär uns doch mal bitte, was das ist, bevor es weitergeht.
Ja. Wie mache ich es so einfach wie möglich, dass Tim mir nicht gleich wegpennt? Warte mal. Du hast normalerweise, also bis in die frühen 2020er, hattest du Fernseher, die eine feste Bildwiederholrate hatten. Also das heißt, du hattest entweder 60 Bilder die Sekunde, ja, und die hat der Fernseher immer dargestellt. Dann gab es irgendwann Fernseher mit 120 Bildern, 200 Bildern, 400 Bildern oder auch genannt Hertz. Also das heißt 60 Hertz, 120 Hertz, 200 Hertz. Also du hast immer eine feste Rate. Wenn du dann ein Spiel aber mit 30 Hertz oder 30 Bildern gespielt hast, dann ist es so, dass diese 30 Bilder erstmal umgerechnet werden mussten von dem Fernseher in 60 Bilder oder in 120 Bilder. Das hast du aber nicht aktiv mitbekommen, sondern du hattest meistens dann Bildprobleme. Das heißt, das Bild hat sich zerschnitten oder es hat geruckelt, obwohl es eigentlich flüssig von der Konsole dargeboten wurde und so weiter und so fort. Also das lief einfach asynchron. Variable Refresh Rate hat das Ganze gelöst, indem man gesagt hat, okay, wenn die Konsole jetzt nur 40 Bilder oder 45, also irgendwas Krummes an den Fernseher liefert und das kann sich ja im Sekundentakt unterscheiden, dann weiß der Fernseher das und kann das anpassen. Das heißt.
Ja, das kann sich ändern. Du spielst irgendein gutes Spiel mit 30 FPS oder bald mit 60. Mhm. Dann legst du Pokémon rein, dann sind es 5. Also es kann sich halt ändern immer mal. Ne?
Ja, genau. Aber nicht mehr auf der Switch 2. Da haben wir dann auch 60 Bilder, aber immer noch dieselbe hässliche Kackgrafik. So. Und dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Diese 5 Bilder.
Das musste mal wieder.
Jetzt musste wieder sein. Diese 5 Bilder, die wir da haben, kann ein moderner Fernseher mit variabler Refresh Rate im Grunde genommen sauber darstellen. Das heißt, du, also, das ist jetzt blöd, weil ich gerade ruckeln gesagt habe, aber die Bilder bleiben dann einfach klar. Die verzerren nicht, die zerschneiden sich nicht oder sonst was, weil der Fernseher immer noch zwanghaft versucht, diese 60 Hertz oder 120 Hertz darzustellen. So, und das ist natürlich, umso niedriger die Framerate wird, umso unsauberer wird das. Dann zerschneidet das Bild in der Mitte, das nennt man Tearing. Oder man hat dann andere Probleme, keine Ahnung, dass ihr vielleicht auch manchmal einfach Objekte schwer erkennen könnt oder so, weil der Fernseher eventuell das mit seinem Bildprozessor schon im Voraus berechnet hat, aber die Konsole noch gar nicht hinterhergekommen ist. Alles, alles so ein Scheiß. So, und VAA hat das Ganze zumindest runter bis auf, ich glaube, 20 Bilder die Sekunde zumindest bereinigen können. Also du hast einen gewissen Raum, zwischen 20 Bildern und was weiß ich, bei welcher Version wir sind, es waren mal 60 Bilder, das hat man dann aber sukzessive immer weiter erweitert. Und dann kann der Fernseher sich einfach angleichen an die Konsole. Oder an den PC, der angeschlossen ist oder whatever. So, da gab es dann verschiedene Lösungen. Es gab zum Beispiel V-Sync, das heißt, man hat einfach die Framerate festgelegt, aber wenn dein PC dann halt nicht hinterherkam und konnte keine 60 Bilder darstellen oder so, hattest du halt eine Latenz. Das heißt, du hast es gemerkt, dass Eingaben später ankamen. Und gerade bei 30 zu 60 Bildern auch schon so ein schwieriges Ding, auch schon da hat die Latenz gereicht.
Okay. So. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild davon, auch die, genau, die es jetzt nicht direkt so technisch wussten. Und das, damit wurde die Switch 2 beworben. Kann man ja auch erwarten heutzutage und ist nicht.
Nö. Also nur noch intern. Also du hast immer noch im Handheld-Modus.
Also nur noch Nintendo-Mitarbeiter bekommen das.
Du hast im Grunde genommen diese Latenz. Du hast im Grunde genommen dieses Feature intern auf dem hauseigenen Display der Nintendo Switch, ne? Das kann ja auch bis zu 120 Hertz. Aber das war vor ein paar Wochen noch nicht so. Da wurde es noch angeworben, gerade zum Release der Nintendo Direct und so weiter und so fort, wurde es auch für Fernsehgeräte angeworben. Jetzt haben wir aber ein Problem. VAA läuft meistens auf dem HDMI-Standard 2.1. Also auf dem neuesten. Ja, also nur, ich will jetzt keine technischen Details geben, aber es ist so, dass du normalerweise HDMI 2.1 brauchst. So. Intern läuft die Nintendo Switch allerdings mit DisplayPort. So, DisplayPort kennen jetzt viele, die einen PC haben, von Monitoranschlüssen zum Beispiel. Das wird umgewandelt über einen Chip in HDMI, damit du das an einen normalen Fernseher anschließen kannst. Warum macht Nintendo das so? Weil DisplayPort ein lizenzfreies Modell ist. Und damit spart man Kosten. So. Und man kauft halt den günstigen Chip ein, um das auf HDMI umzuwandeln, weil man muss es ja an Fernseher anschließen können. Aber es wäre immer noch günstiger, als der Nintendo-Konsole direkt ein HDMI-Zertifikat zu geben. Na, alles Geldsachen. So. Mhm. Und dieser Chip, den man da verbaut in der Docking Station, der ist momentan nicht fähig, DisplayPort in HDMI 2.1 zu wandeln, sondern nur noch in HDMI 2.0. Und damit fällt diese Funktion weg. Und das würde auch heißen, wenn sie das nicht gefixt bekommen, über ein Update oder so, was ich nicht glaube, weil Nintendo ja günstig einkauft, dann werden wir es auch bei dieser Generation nicht mehr sehen. Und das ist, ich meine, wir haben seit 5 Jahren PlayStation 5 und Xbox Series X, die hatten das schon. Und jetzt kommt Nintendo, ich sag mal so, ja, Nintendo, schwache Hardware, bla bla bla, ich rede jetzt auch gar nicht über Grafik. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sollten einfach dabei sein im Jahre 2025. Vor allem, wir sitzen ja mittlerweile hier Man gibt an mit 4K und 120 Frames, aber dann müssen diese 120 Frames halt auch stabil laufen, weil der Fernseher funktioniert dann genauso stulle wieder wie ein alter Fernseher, weil sich diese Geräte nicht synchronisieren. Dann haben wir nämlich wieder das Problem, was ich jetzt ausführlich erklärt habe.
Okay.
Und das ist...
Also Switch 2 abbestellen, haten.
Ja, es kommt wieder das Pokémon-Feature raus, weißt du? Also das ist wirklich eine technische Sache, wo ich sagen kann, wer hat denn da wieder gepennt bei Nintendo? Also es steht noch nicht ganz fest, warum das jetzt so passiert ist. Vielleicht bringen sie noch ein Update, aber ich habe eine feste Vermutung, Nintendo.
Alter, was ist Nintendo, ja, ich bin, ja.
Nein, Nintendo. Tim, ich habe eine feste Vermutung. Denn Samsung stellt ja offiziell den Chip für Nintendo her. Und das ist auch der Punkt, der Samsung gerade so ein bisschen rettet, aber das ist ein Thema für ein andern Mal, weil Samsung momentan kaum Kunden hat in seiner Chip-Herstellung. Und Nintendo jetzt gesagt hat, hey, wir machen das, weil damit kriegen wir natürlich auch die Chips wieder günstiger, weil kein anderer bei Samsung bestellt. Somit können wir die Preise natürlich auch ein bisschen nach unten korrigieren. Und Samsung stellt ja auch OLED-Displays her. So. Dreimal darfst du raten, wann wir VAA bekommen werden.
In 3 Jahren. Ja. Mit der Nintendo Switch 2 OLED, auf die ich mich sehr freue.
Ja, das ist korrekt. Genauso wird es kommen. Dann werden sie sagen, oh, wir haben hier den überarbeiteten Dock. Und da ja Nintendo jetzt offensichtlich auch anfängt, mit Technik zu flexen, was ja sehr ungewöhnlich ist, was wir ja schon rausgestellt haben hier im Format, da werden wir wahrscheinlich dann, also Leute, legt schon mal euer Geld bereit. Ich würde sagen, Nintendo Switch 2 OLED, 569 Euro. Schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Und dann bekommt ihr auch euer VAA-Feature. Oder aber, man bringt zwischendurch noch eine neue Dockingstation raus, die man dann nochmal manuell verkaufen kann mit mehr Features. Denn wir erinnern uns, die Dockingstation war eine ganze Weile lang allein erwerbbar für die Nintendo Switch 1.
Ja, stimmt.
Ne? Und
wie, jetzt nicht mehr?
Ich glaube nicht. Ich bin der Meinung, die kann man, wobei, es gibt ja genug Konkurrenzprodukte. Ich habe gerade was von Avamedia hier im Test, richtig geil. Sage ich jetzt keinen Namen, weil das bekomme ich nicht bezahlt. Ich bekomme nur das Video bezahlt, aber...
Du hast schon Avamedia gesagt.
Ja, aber ich nenne nicht das Produkt. Jedenfalls ist hier so ein kleiner Netzteiladapter und der ist für uns Creator ja richtig geil, weil du kannst daran die Dockingstation verwenden, ja, aber, also du kannst sie im Grunde genommen als Dockingstation verwenden, aber du kannst auch gleichzeitig damit recorden.
Mm.
Und das in einem Netzteil. So, und das ist schon ziemlich geil, vor allem, weil dieses Netzteil auch bis zu 100 Watt Ladeleistung hat. Also da hast du dann auch, was richtig Cooles und allzu teuer. Ich habe mich über die Preise noch nicht informiert, aber das ist schon eine coole Sache, aber das nur nebenbei. Genau, und ich weiß gar nicht, ach ja, genau, wir wollten nach der Docking Station gucken, warte mal, Switch Docking Station. Tja, offiziell.
Ja, man kriegt sie wahrscheinlich noch irgendwo, aber anscheinend wird sie dann nicht mehr offiziell vertrieben, oder wie?
Nö. Na doch, hier, Nintendo Switch Dock Set, 93 Euro.
Schnapper.
Mhm. Und das ist das alte Dock. Das ist noch nicht das mit Netzwerkanschluss.
Oh ja, dann ist das so nutzlos.
Also das ist noch das Dock der Original-Switch, ne? Ja, übrigens, Doc, wusstest du, dass du deine Switch 1 nicht mehr am Switch 2 Dock benutzen kannst?
Die Switch 1 nicht in der Switch 2 Docking Station.
Nein, geht nicht.
Ja gut, aber das war mir schon klar. Kann man die Switch 2 in die alte stecken?
Nein.
Okay.
Sie sind inkompatibel miteinander und ich würde vermuten, warum mache ich jetzt diesen Einwurf? Ich glaube, wir hatten das auch schon mal besprochen. Ich würde vermuten, das liegt daran, dass dieser neue Chip da drin ist.
Ja.
Und da sieht man dann auch wieder den Vorsprung, denn dieses Avamedia-Ding, was ich gerade teste, das funktioniert auch mit der Switch 2. Und mit der Switch 1. Es ist halt wieder so, da hat man wieder den letzten Funken gespart. Es tut mir leid, aber das ist so, ja, das Konzept an sich funktioniert natürlich immer noch wunderbar, aber ich finde, man beseitigt die alten Kinderkrankheiten, hoffentlich. Schwache Joy-Con, der HD-Rumble, der manchmal so ein bisschen lala war. Die ganzen Sachen, die wir über die Jahre hier aufgezählt haben, und bringt dann aber im selben Atemzug gleich wieder neue mit rein. Weißt du, das ist so, wo ich sage, sei da einmal konsequent. Oder ist das mittlerweile wirklich so darauf getrimmt, dass wir sagen, ja, aber in 3 Jahren kommt ja die Switch 2 OLED Edition und dann haben wir das auch alles gefixt. Weißt du?
Eben. Finde ich aber auch gut. Sollen sich ruhig noch Zeit lassen, dann zahle ich nochmal.
Ja, ich ja auch. Das ist ja das Problem. ist halt so, wo ich sage, ich weiß, bei Technik bist du da immer ein bisschen raus, aber es ist doch einfach nur schade, oder nicht?
Ja, was heißt raus? Ich verstehe halt einfach nur vieles nicht. Ich fand das furchtbar spannend, was du mir erzählt hast mit dem VRR, ne?
Ja.
Und es war auch logisch, nur ich tat mich ein bisschen schwer, mir das so richtig vorzustellen, um dann für mich zu bewerten, wie kacke das wäre. Aber ich habe es im Kern verstanden. Das habe ich natürlich verstanden. Und dass das nicht kompatibel ist und so. Ach man, Nintendo. Ja, das sind immer so kleine. Ich bin halt mal gespannt und das ist immer so mein Take zum Technik-Part. Wie viel davon ist rein faktisch doof? Also, wie sehr kann man Dinge kritisieren, weil da gespart wurde? Und wie sehr wird das tatsächlich im Endeffekt in der Praxis stören? Weißt du, was ich meine?
Ich kann dir mal, ich habe mir schon gedacht, dass die Frage jetzt kommt. Ich schicke dir mal ein ganz kurzes Video. Da gibst du bei YouTube einfach nur Tearing ein. Das ist dieses Ding, was ich meine. Dieses mit dem Bild zerschneiden. So, jetzt guckst du dir das mal an. Ich werde auch dann hoffentlich denken, das in die Shownotes zu verlinken. Und guck dir das mal an. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann kannst du das nicht mehr also die Ruckler und das zerschnittene Bild, das kannst du denn nicht mehr ungeschehen machen. So, ich sag's mal so, wo ich ein jüngerer Mensch war, sag ich mal, da habe ich drauf geschissen. Da wollte ich einfach die meisten FPS, so, auf meinem 60-Hertz-Monitor, ne? Aber das sind einfach so Sachen, die sind nicht geil.
So. Weißt du, was das Witzige ist? Du hast mir das jetzt geschickt, ne?
Ja.
Ich habe mir das angeschaut. Am Anfang habe ich nichts gesehen. So, hä? Und dann, als das Frame for Frame, dann habe ich es gesehen. Es sah für mich im ersten Moment einfach aus wie ein Effekt. Also, das ist aber, ja, im Endeffekt bestätigt das ja fast, was ich meine. Natürlich, wenn man das so Frame for Frame sich anschaut, Tearing, sieht doof aus. Aber als ich mir das am Anfang angeschaut habe, ist es mir noch nicht mal aufgefallen, weil ich aber auch nicht genau wusste, wonach ich schauen soll. Also, es ist mir nicht aufgefallen, es sah halt aus wie ein Wackeleffekt. Ich habe das überhaupt nicht geblickt und dann, ja. Genau das ist das, was ich meine. Was davon wird nicht nur uns, aber auch die ganzen Casual-User, wie viel davon wird im Endeffekt wirklich die Leute stören oder uns stören? Genau wie Bloodborne ist ja on paper 30 FPS, ne? Also ist es ja auch. Klar, klingt super scheiße und viele sagen, ja, das werde ich niemals spielen können zum Kotzen. Und auch wenn ich ihm sage, natürlich ist 30 FPS rein faktisch irgendwie doof, aber wenn ich Bloodborne spiele, weißt du, was passiert? Es fällt mir nicht auf, das Spiel ist halt super, das Spiel ist genial und denke ich mir so, dann ist es halt noch so sehr on paper nur 30 FPS, aber das Spiel ist halt einfach genial und es fällt mir beim Spielen einfach nicht auf.
Ja.
So, das ist immer so das Ding. Was davon ist wirklich doof in der Praxis und wie viel davon ist, wenn man es technisch betrachtet, doof?
Ja, also ich sag's mal so.
Ich will das damit gar nicht wettreden, dass Nintendo gespart hat. Ich will das gar nicht schönreden oder Nintendo jetzt in Schutz nehmen. Ich möchte vielleicht nur nicht so den Doom-Talk betreiben und jetzt sagen, okay, Switch 2, alles kacke, alles doof, sondern erstmal abwarten, uns das am Ende stört, so weißt du?
Ja, das Ding ist, mich stört es schon seit 10 Jahren. Also das ist so, das ist halt eine Technik, das ging mit den PCs los, die dann einfach den Konsolen überlegen waren. Ne? Damals hattest du halt die Konsole, die kam raus, das war das Stärkste, was du auf dem Markt hast und das war halt bis zur Xbox 360 so, ne? Die dann mit einem Oblivion gezeigt hat, okay, krasse Grafik, tut sich der PC noch schwer und danach ist es halt gekippt. So, und das sind einfach Sachen, wo ich sage, die sollten einfach, wir reden über Xbox 360, ne? Wir dürfen das nicht vergessen, das ist 2006, 2005, die sollten einfach 20 Jahre später über so eine Sachen gar nicht mehr reden müssen.
Eigentlich ja. Weißt du, was gerade mein nächster Gedanke war? Was war das überhaupt für ein Spiel, was du mir gerade geschickt hast?
Battlefield.
Weiß ich jetzt schon nicht mehr. Was?
Battlefield
auf der Switch.
Nein, auf dem PC. Das war einfach nur ein Demo-Video für Tearing.
Ach so. Weil das ist halt auch so die Frage. Welche Spiele haben denn Tearing-Probleme auf der Switch? Oder hatten?
Einige.
Ja, weil es ist mir nie aufgefallen.
Naja.
In allen meinen Jahren Nintendo Switch. 8 Jahre. Und ich habe gerade ja mal eine Bibliothek überschaut. Ich habe 230 Spiele auf der Switch gespielt. Mir ist nie Tearing aufgefallen. Nie.
Okay, jetzt fällt es dir auf.
Versprechen.
kann tatsächlich sein. Das ist wieder so das Ding, wie damals, weißt du noch, als damals Blu-ray so neu war, ja, wo man dann so gedacht hat, oh nee, das sieht ja aus, als würde ich dem Kameramann damit zuschauen, mir wird die Illusion des Films geraubt und irgendwann hat man sich dran gewöhnt so.
Ja.
Es kann halt wirklich sein, dass ab jetzt das Glas geschattert ist und es fällt mir irgendwie auf, ist die Frage, ob es mich dann stört.
Ja.
Ich kann ja mal irgendwann mal berichten, irgendwann so später so von wegen, okay, da war Tearing oder so.
Ja.
Aber erneut ist es ja so ein bisschen das, wahrscheinlich doof, aber wen wird es stören und bei welchen Spielen ist es dann im Endeffekt relevant?
Ja, also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist zum Beispiel, dass auch Zelda TOTK massive Tearing-Probleme hat. Ich sag's mal so, es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Genre an. Wenn du jetzt zum Beispiel Counter-Strike spielst, so, damit habe ich 1999 angefangen, mit dem Half-Life 1 Counter-Strike, so mit der Beta. Da war es dir scheißegal. Da warst du einfach froh, dass du eine spielbare Framerate hattest, ne? Heutzutage laufen die Leute da mit ihren 1000 Hertz rum, wo ich dann sage, naja, brauche jetzt nicht. Also, aber ich verstehe die auch so ein bisschen, weil ich jetzt hier auch gerade so einen 165 Hertz Monitor vor mir habe. Du kannst einfach die Figuren besser spotten. Gerade wenn die
Frame. Klar, klar, kann ich mir vorstellen, Logo.
Ne? Und bei anderen Sachen ist es so, dass du dann halt wirklich gucken musst, wie zum Beispiel Zelda, da ist es natürlich, fällt es auch nicht so in den Rahmen, ne?
Ja, aber wann hat's denn Tearing? So bei einem Bossfight mal? Weil erneut, ich habe 300 Stunden in dem Spiel, aber wie kann es denn sein, wenn das ein Problem ist, dass es mir bei 300 Stunden nie aufgefallen ist?
Ja, das Problem wird auch größer, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Problem wird größer, umso mehr Bildschärfe du in ein Spiel kriegst. Und wenn eins die Switch nicht hatte, dann war es Bildschärfe. Weil das war halt immer noch Mobile-Hardware. Du hattest natürlich verschiedene Spiele, zum Beispiel wie in Luigi's Mansion. Aber das lief dann halt auch perfekt in seiner Framerate. Und da fällt es ja auch wieder nicht auf. Und das hat auch ein richtig schönes Full-HD-Bild. Aber zum Beispiel Zelda. Ich hab das hier auf meinen OLED-Fernseher geschmissen nochmal, weil ich dachte, na, ich guck mal nochmal rein. Und dann dachte ich so, ich mach's mal ganz schnell wieder aus. Weil das mittlerweile wirklich ein Bild ist, umso schwammiger ein Bild ist, umso mehr Probleme es hat, umso mehr Ruckler es hat.
Ich glaube, ne? Das ist echt so ein Wahrnehmungsding, wie du schon sagst. Es kann halt wirklich sein, dass wenn ich jetzt, wenn ich Tears of the Kingdom, gut, ich habe hier halt auch einen richtig schönen 4K-Fernseher, aber da habe ich immer mal so drauf gespielt. Die meiste Zeit habe ich es ja gestreamt damals oder mal im Handheld. Wenn das Auge sich an etwas Gewisses gewöhnt hat und man geht dann zurück, fällt es einem halt umso massiver auf.
Ja, ja.
Ich habe also bei Bloodborne, ist es ja nicht so, dass es mir nie aufgefallen ist, um wieder Bloodborne als Beispiel zu nehmen. Ich habe halt irgendwann mal die ganzen Spiele so gespielt und dann habe ich hier Lies of P auf PC, 60 FPS. Dann habe ich Dark Souls 3 oder Elden Ring, 60 FPS, ne, so auf dem PC, richtig geil schön. Und dann habe ich halt im selben Stream Bloodborne reingeschmissen und da hänge ich dann nicht so, wow! Da hänge ich so, okay, das sind die 30 FPS. Es hat sich schnell wieder gelegt und es hat schnell wieder Spaß. Aber da hatte ich tatsächlich das erste Mal so diesen Effekt, ich so, ah, davon reden die alle immer.
Ja.
Einfach weil das Auge sich an gewisse Dinge gewöhnt und es kann halt wirklich sein, dass dein Auge so geschult ist, du nimmst die Dinge wahr, dich stören sie. Und ich bin da wahrscheinlich mit meinem Auge noch entspannter drauf.
Ja, das ist es halt gerade, ne? Ja, also da muss man dann halt auch gucken, wie man da im Grunde genommen auch weitermacht in Zukunft, ne?
Kann auch das Alter sein. Du brauchst, also dein Auge verfolgt halt Frames nicht mehr so easy. Deshalb brauchst du halt eine höhere Framerate und es fällt dir schneller auf.
Hallo, ich habe die deswegen extra lasern lassen. Ja, da will ich das auch wieder, da will ich da auch wieder meine technische Expertise da im Grunde genommen drüber walten lassen kann. Genau nur deswegen. Ja, also von daher, Nee, aber okay. Ich finde es einfach schade, dass wir 19 Jahre später noch darüber reden müssen.
Ist so. Ja, klar, absolut. Wollte ich gar nicht wegreden. Nur halt, ja. Mal schauen.
Nee. Ja. Okay. Naja, gut. Aber wir haben noch eine gute Meldung, Tim.
Ja.
Und zwar, warum?
Podcast bist du? Vorbei.
Nee, noch nicht. Aber tatsächlich, der neue HD-Rumble. Es gibt ja ein Suchfeature. So. Das hat mir für Controller, für die Switch. Und ehrlich gesagt, das hat mir bei der Original-Switch nie was gebracht. So, das ist immer so ein Ding gewesen, wo ich sagte, naja, wenn die da rumvibrieren und gerade auf der Couch liegen oder so, dann bringt das gar nichts.
Ach so, die Controller suchen. Ich dachte gerade, ein Feature, um im Spiel was zu suchen, okay.
Nee. Die Controller suchen. Hast du dir dieses neue Video mal angeguckt, was Nintendo da geteilt hat?
Nee.
Alter, wenn du es nicht besser wüsstest, also Nintendo sagt, dass man diese Suchgeräusche alleine über den HD-Rumble fertigstellt. So, und jetzt ist es so, warte mal, ich guck gerade mal, ob ich das Video gerade mal finde. Wenn du das hörst, dann denkst du so, was, wie haben die das denn gemacht? Also dieses Rumble ist richtig krass mittlerweile. Bloß jetzt finde ich natürlich wieder nicht kurz für die Video. Du brauchst diese Nintendo Today App, Tim.
Okay. Ich brauche eine Nintendo, ach so, damit ich Neuigkeiten habe, ja.
Richtig, genau. So, ich meine, die werden auch über die News-Plattform gespreadet, auch über mich teilweise, aber scheint's ja nicht zu gucken, sonst wüsstest du das ja. So.
Wer bist du?
Aber, ja, jetzt finde ich das nicht. Aber du kannst dir das vorstellen, du hast halt zwei Rumble und dann hast du einen Rumble, der hört sich an wie ein Piepton. Ah, jetzt habe ich das Video gefunden. Warte mal. Auch das versuche ich natürlich dann zu verlinken, aber auch dir schicke ich das mal. Und ich halte jetzt einfach mal, also ich rede jetzt kurz weiter, damit die Leute nicht einschlafen. Aber guck dir das mal an. Und jetzt bin ich mal auf deine Reaktion gespannt.
Okay.
Weil das ist nur über den Rumble, das ist kein Lautsprecher in den Dingern, ne?
Das klingt so, als würde da gerade einer, als würde das Herz stillstehen.
Ja, oder halt so ein Wecker aus den 90ern.
Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja, ich hab's gehört.
Und das nur über den Rumble. Also auch diese hochfrequenten Signale, die du da hast, dieses Piepen, wie so ein alter Radiowecker aus den 90ern, das macht nur der Controller. Und das ist ja, das war für mich so übelst krass. Ich meine, was wir alles mit Rumble mittlerweile erledigen können, zum Beispiel beim MacBook, die haben ja kein Touchpad mehr, was richtig klickt. Das wird ja nur über Rumble gemacht. Ne?
Ja.
Und bei den Joy-Con, schon bei den ersten war ich ja damals so, nur deswegen habe ich übrigens One-Two-Switch gekauft, wegen diesen Kugeln, die du da drin hast. Wo du so Kugeln simulieren kannst und sowas alles. Und dann schraubst du die Dinger auf und denkst dir so, was ist das für eine Alien-Technik, die da drin ist? Und das ist sieht aus wie ein normaler Rumble-Motor, der im Grunde genommen auf einer Feder befestigt ist und dann ja sich so ein bisschen in einem gewissen Raum bewegen kann. Und dadurch wird dein Gehirn so dermaßen verarscht, dass du denkst, da rollen Kugeln durch diesen Joy-Con-Controller. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also da
Also verarscht Nintendo mich.
Ja, komplett. Aber, also sowieso, wissen wir ja. Aber
ja, davon mal ab, ja.
Das ist halt so eine Funktion. Ich versuche auch nochmal den Link hier in die Video-Caption zu packen, in die Podcast-Caption zu packen. Aber da habe ich gedacht, wow, wie weit das mittlerweile ist. Und jetzt bin ich aber mittlerweile schon so drauf getrimmt, dass ich bei jedem Mal, wo ich irgendwas spüre, wo ich dann so manchmal so denke, ist das jetzt echt oder nicht? Und mittlerweile sind auch die Windows-Notebook-Hersteller darauf umgeschwenkt, diese Touchpads zu verbauen und so, weil es einfach viel robuster ist als ein Touchpad, weil auch wenn dir da mal Flüssigkeit drüber läuft oder so, da wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren dann, weil die kaum noch Spaltmaße haben. Und das ist halt so geil gemacht, wie ich finde. Das wollte ich nur mal als positive Meldung noch zur Switch rauspacken. Ne? Also
okay, das siehst du, da haben wir doch wieder was Gutes. Dann ist auch alles davor eigentlich gerechtfertigt. Gut. Guck mal, wir haben was Schlechtes, aber dafür haben wir dann eben auch jetzt ein richtig geiles Rumble. So.
So. So, und jetzt, Tim, mach doch mal unauffällig deine Überleitung.
Meine Überleitung?
Ja.
Also, ich finde das ja ganz, wir reden ja über die PlayStation 2 die ganze Zeit, ne?
Ja.
Und, nach all dem, ich meine, es gibt diese ganzen Kontroversen, es wird gehatet, Donkey Kong haten ist ja der neue Tenor. Und ich merke halt immer wieder, wie selbst wenn viele schlechte News kommen oder Nintendo Kacke baut, wie ich es halt doch immer alles kaufen werde, ne? Und wie ich wahrscheinlich der Firma sehr, sehr lange noch treu bleiben werde. Ich habe eine immense Treue zu Nintendo aufgebaut. So eine, manchmal ein bisschen eine treue, doofe Treue. Und deshalb finde ich das immer ganz schön, wenn man dann manchmal für Treue noch so belohnt wird, wie mit diesem Nintendo-Accounting und so. Aber weißt du, wer jetzt tatsächlich ein Treueprogramm eingestellt hat?
Nein.
Sony. Das Treueprogramm PlayStation Stars ist tatsächlich jetzt eingestellt worden.
Ja. Und das nach gerade mal 3 Jahren.
Na, 3 Jahren ist halt echt nicht lange. Was war das eigentlich genau für ein Treueprogramm?
Ja, genau, das ist das Problem wahrscheinlich. aber ich erinnere mich noch an Zeiten, wie du bei Xbox Live zum Beispiel, konntest du über diese Trophäen auch Guthaben erzeugen, sozusagen, was du später im Xbox Store einlösen konntest, ne, für Spiele oder was weiß ich. Und genau das wollte Sony halt mit dem PlayStation Stars Treueprogramm einführen. Das wurde am 28.09.2022 zumindest in Europa eingeführt. Und Sony beschreibt es in diesem Kontext folgendermaßen, Zitat: Es ist ein aufregender Tag für PlayStation. Heute findet der Start unseres neuen Treueprogramms PlayStation Stars in Europa statt. Wir feiern die Erfolge unserer Spieler mit spannenden Kampagnen und der Möglichkeit, Belohnungen wie Punkte und digitale Sammlerstücke zu erhalten. Also das waren so kleine Trophäen, die dann geformt waren wie PlayStation-Maskottchen oder ähnliches, ne? Was eigentlich ganz cool war. Aber gut, wir werden das Programm auch in Zukunft weiterentwickeln, indem wir neue Funktionen, Prämien, Vorteile und Möglichkeiten hinzufügen, das zu genießen, was ihr an PlayStation liebt. Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Details des Programms. So, und da geht es ein bisschen weiter. Die PlayStation Stars-Teilnahme ist kostenlos. Ihr benötigt lediglich ein Konto für Erwachsene im PlayStation Network und müsst die Nutzungsbedingungen des Programms zustimmen. Klar, natürlich. So, und dann haben wir. Wie funktioniert das Programm? Die PlayStation Stars erhaltet ihr Premium, indem ihr eine Vielzahl von Kampagnen und Aktivitäten erledigt. Bei unserem Monthly Check-In-Kampagne müsst ihr einfach nur ein beliebiges Spiel spielen, um eine Prämie zu erhalten. Bei anderen Kampagnen werdet ihr aufgefordert, bestimmte Trophäen zu verdienen oder sogar zu den ersten Spielern zu gehören, die bei einem Blockbuster-Titel in ihrem Land, in ihrer Region eine Platin-Trophäe ergattern. Und so weiter und so fort. Also du wurdest dann halt wirklich in den Wettbewerb gezogen und ich rieche da so ein bisschen Service-Game-Vibes, die Sony jetzt gerade alles wieder abschneidet. Denn jetzt hat man vor knapp einer Woche gesagt, wir stellen das wieder ein. Im Juli sind dann die letzten Möglichkeiten, noch irgendwas zu ergattern. Es wird allerdings keine neuen Herausforderungen geben. Und nächstes Jahr ist dann auch die Komplettabschaltung. Dann könnt ihr auch eure bisherigen Punkte nicht mehr einlösen gegen Guthaben oder ähnliches. Und da sage ich mir so, wow, Sony, wie viel muss im Hintergrund bei euch denn falsch gelaufen sein, dass ihr insgesamt 12 Service-Games in Entwicklung hattet, davon 2 rausgebracht habt und selbst wenn ihr sagt, ich pack da jetzt einfach mal den Service-Aspekt des PlayStation Stars-Programms weg, ohne das irgendwie auch noch anzupassen. Also momentan ist Sony halt richtig am Arsch. Also das ist so. Und jetzt hat man halt Ghost of Yotai angekündigt und lässt sogar eins der wichtigsten Studios, nämlich Naughty Dog, nochmal eine Pressemitteilung rausgeben, dass man neben dem Galactic irgendwas, mir fällt der Name immer nicht ein, noch ein weiteres Spiel in Entwicklung hat. Was für gerade die Triple A Master Studios bei Sony eigentlich immer Novum war. Denn diese Studios haben ihre Ankündigungen immer dann gemacht, wenn man wirklich was Vorzeigbares hatte, aber nie so diese Ankündigung, wie zum Beispiel Ubisoft das gerne, Bethesda mit Elder Scrolls gerne macht. Hey, Elder Scrolls 6 ist in Entwicklung, das war's. Der Trailer ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 3 Jahre alt oder so. Und das ist, also momentan ist bei Sony, glaube ich, hängt so einiges schief bei denen. Und ich muss auch sagen, die PlayStation 5 hat sich mittlerweile 75 Millionen Mal oder 77 Millionen Mal verkauft. Aber für was? Also ich bin gerade so, ja, es gibt jetzt ein paar wenige Exklusivtitel, aber diese Strategie, PlayStation 4 parallel weiterlaufen zu lassen, Service-Games einzuführen, das ist ja komplett gegen die Wand gefahren. Alles. Also das ist ja, wie, Gran Turismo sieht ein bisschen besser aus zum Beispiel. Es gibt ein paar wenige Exklusivtitel, aber die Leute haben doch auch Bock, ihre Hardware mal auszureizen, oder nicht?
Nicht ja, ne?
Und das ist so, also erstmal, daran sieht man, dass sich die PlayStation-Marke mittlerweile auch so verkauft, so ähnlich wie iPhone. Ne?
Ja, sofort. Das ist also klar, PlayStation verkauft, mich würde mal tatsächlich das Experiment interessieren, wenn die PlayStation 6 rauskommt ohne Spiel.
Ja.
Wie viele Leute sich die trotzdem kaufen würden, weil?
Weil eine PlayStation im Haus stehen muss. Ne? Und aber jetzt, wenn wir das mal in der Rückbetrachtung haben, das ist nämlich jetzt nur ein Aufhänger mit diesem PlayStation Stars-Programm. Es ist ja, also in dieser Generation ist ja so viel schiefgelaufen.
Ist es ja. Also bei beiden aber auch, ne? Also
ja,
bei,
genau,
eigentlich
das
bei allen irgendwie. Also so Microsoft, die sind ja völlig durch. Da überlegt man ja schon, ob die irgendwie aufhören oder ob die sich. Obwohl die immer mehr kaufen, aber man hört immer so komische Berichte. So, bei Sony läuft irgendwie ganz viel konfus. Hier wird was geschlossen, da wird was entwickelt. Es wird super viel eingestellt. Mhm. In den letzten 3 Jahren wurden so viele Spiele eingestellt wie noch nie. Und ich glaube, da war ein Multiplikator bei. Also, ich habe es jetzt nur noch so los im Hintergrund gelesen. Da war irgendwie eine News, dass so und so viele Spiele eingestellt wurden und das ist irgendwie doppelt oder dreimal so viel wie in der ganzen Videospielhistorie davor in den letzten 5 Jahren halt, weil immer so viel abgebrochen und eingestampft wird. Ganz komisch irgendwie. Und ja, bei Sony weiß irgendwie der Kopf nicht, was die Hand macht. Ne?
Nee, gerade nicht, habe ich den Eindruck. Also wir hatten ja Jim Ryan, der ja auch noch verantwortlich war für diesen ganzen Service-Game-Kram. Und ich hatte das auch schon mal mit Samp kurz im Premium-Feed besprochen. Wir haben da festgestellt, da, wo diese Service-Games geplant wurden, das war dieser Punkt, wo Fortnite gerade die Umstellung hatte von, wir machen jetzt ein Battle-Royale-Game. Ne? Und zwar, wir gucken uns PUBG an und machen daraus die technisch bessere Version sozusagen. Das war ja erstmal der Grundgedanke. Und dann hat man erstmal nur diesen Spielmodus rausgehauen. Und der funktionierte ja super, wie wir ja heutzutage wissen. Fortnite finanziert quasi den kompletten Epic Games Store, der sich auch nicht so richtig durchsetzen kann. Aber es funktioniert halt. Man refinanziert das halt. So. Und dann haben wir aber festgestellt, ja, Fortnite hatte halt den Punkt, wo du gesagt hast, wir können jetzt erstmal dieses eine Feature ausrollen und das dann immer weiter erweitern. Dann hat man bei anderen Unternehmen gesehen, boah, krass, Service Game funktioniert ja super. Wir fangen jetzt auch damit an und machen gleich ein Großprojekt daraus. Ja, und die Großprojekte haben jetzt alle so um die 10 Jahre gedauert. Jetzt.
Ja, ja.
Ne?
Das ist genau wie wenn man auf den Zug aufspringt, entwickelt das und dann 8 Jahre später hat keiner mehr Bock drauf.
Richtig. So, und
das haben wir doch jetzt hier gesehen mit den, wie hieß das, Concord. Viel zu lange entwickelt, als es damals,
richtig.
Wobei die waren ja damals schon spät, ne? Und jetzt hat gar keiner mehr Bock auf die, also auf, weil der Markt einfach satt ist, so.
Ja, und Concord hatte ja gleich mehrere Probleme. Man hat halt den Hype von Guardians of the Galaxy mitnehmen wollen, ne? Und das, ja, aber 5 Jahre zu spät, alleine schon.
Ja, ja, ja.
So, und dann hast du immer noch die Sorge der langen Entwicklungszeiten. Das Spiel war insgesamt wohl 8 Jahre in der Entwicklung, das muss man sich auch mal geben, ne? Wo das alles noch im Aufstieg war und jetzt hat sich das ja so ein bisschen. Ja, einige Hersteller haben halt eine gute Strategie gefunden. Ich würde zum Beispiel jetzt mal Anno 1800 als Beispiel nennen wollen. Die, also dass man es schafft, ein Strategiespiel, was ja wirklich dann eher eine ältere Zielgruppe anspricht und so, aber so lange am Leben zu lassen und das über ein strauchelndes Unternehmen wie Ubisoft, das gebührt allen Respekt. So, und da gibt es dann halt immer mal wieder so diese Positivbeispiele, aber alles andere ist einfach, also es ist komplett nach hinten losgegangen. Die komplette Industrie für den Arsch. So, und da bin ich dann immer wieder erstaunt darüber, dass die Hersteller dann trotzdem das noch versucht haben. Hast du in letzter Zeit mal wieder ein neues Service-Game gehört, außer vielleicht jetzt, Marathon von Bungie, was aber nicht so gut angekommen ist. Und dann gab es noch einen Konkurrenten, der mir gerade nicht einfach, also dieses Extraction-Game-Genre. Also Extraction-Shooter, wo du im Grunde genommen andere Leute lootest, um es mal ganz kurz zu machen. Das ist jetzt gerade so im Kommen. Aber die Firmen sind jetzt wesentlich vorsichtiger geworden. Es gibt keine 100 Ankündigungen mehr von Service-Games, nix, gar nichts.
Ja.
Und ja, jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt ja auch angekommen, wo die Games auch einfach teurer werden. So, weil man sieht, dass das halt marktübergreifend nicht gut angenommen wird. So, und Ja, da bin ich schon sehr gespannt auf die Zukunft. Also bei Sony, ey, da ist bei der PlayStation 5 in der Nachbetrachtung so viel schiefgelaufen. Die Konsole an sich war cool, weil sie endlich mal leise war und im Grunde genommen auch aktuelle Hardware hatte wieder im Vergleich zur PlayStation 4. Und ich bin schon gespannt, was wir noch für Grafikwunder nach Ghost of Yotai sehen werden. Aber alles andere ist ja in dieser Generation komplett daneben gelaufen. Also die Xbox, ja. da können wir gleich noch das Thema aufmachen, was ich hier noch aufgeschrieben habe in unserer Liste.
Ja.
Da ist es so, dass die Xbox ja wohl die nächste Xbox eher als eine Mini-PC darstellen lässt. Ich meine, die haben sich jetzt schon komplett geöffnet. Und die Xbox Next soll viel näher noch am PC dran sein, als wie sie es jetzt schon ist. Du wirst wahrscheinlich kein proprietäres Betriebssystem mehr haben. Du wirst wahrscheinlich eine abgewandelte Windows-Version haben. Und da ist es jetzt so, dass du wahrscheinlich bei der Xbox auch ein offenes System hast. Denn die planen eine Steam-Integration.
Mhm.
Und damit zieht sich Microsoft dann auch noch aus diesem Konsolenwettbewerbsfaktor raus. Dann haben wir Nintendo, ja, die ein komplett eigenes Konzept haben. Dann haben wir Sony, die ihre High-End-Playstation haben. Und das war's.
Ja, und Microsoft macht dann so eine Art anderen Hybrid, so PC-Konsole irgendwie.
Ich geh von einer 1.000-Euro-Konsole aus, die dann gleichzeitig als günstiger Einstieg in den leistungsfähigen PC-Markt beworben wird. Und
eigentlich aber geil.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so wird. Aber das Problem ist, was wir denn wieder haben als Endkunde, ist die Konkurrenz. Situation. So, und wenn es keine Konkurrenz gibt, wird auch eine proprietäre PlayStation 6 dann auf einmal 1.000 Euro kosten.
Aber ja, aber es ist ja dann was, je nachdem, was da drin verbaut ist. Ich stelle mir das jetzt gerade ziemlich cool vor, als PC-Laie, der einfach, na gut, bei mir wäre es was anderes. Ist halt die Frage, was leistet das Ding dann, ne?
Ja.
Ich muss natürlich meinen PC relativ high halten, wegen meinem Schnitt und wegen dem allen.
Ja.
Deshalb muss man immer wieder aufrüsten. Gut, so krass high ist mein PC jetzt nicht, aber wir mussten ja mal wieder aufrüsten, so, ne?
Ja, ja.
Und wenn jetzt die Xbox quasi ein PC ist und ich mir diese Xbox jetzt hier an den Schreibtisch stellen kann. Ich kann da CDs reinlegen, was endlich mal dann ja wieder geht. Das heißt, ich kann meine CDs reinlegen, kann dann meine Sachen runterladen und es ist wie eine Konsole, die da steht, aber gleichermaßen ist es halt auch ein PC. Ich kann sie einfach hier anschließen an meine Monitore und man hat dann eigentlich beides, also einen fertig eingerichteten PC, mit dem man sich nicht auseinandersetzen muss, also dass man das Plug-and-Play-System mehr auf PCs bezieht. Das Ding ist fertig eingerichtet, da ist das, da ist Windows drauf und da ist einfach alles drauf, das ist wie ein Fertig-PC, der aber einfach dann gut funktioniert. Mhm. Dann stelle ich mir das eigentlich ziemlich attraktiv vor für sehr, sehr viele Menschen, weil nicht jeder hat Bock beim PC, sich mit den ganzen Blabla des PCs auseinanderzusetzen. Viele wollen dann einfach nur einen PC, der funktioniert, mit dem man zocken und mit dem man Dinge machen kann. Deshalb finde ich es, eigentlich ist das eine ziemlich coole Idee.
Ja, aber das mit der Disk kannst du ja erstmal komplett wegstreichen. Also wenn einer der Vorreiter des disklosen Systems ist, ist es Microsoft. Und darüber werden die auch Geld versuchen zu verdienen, über ihren eigenen Store. Ich glaube nicht, dass du da noch Disks einlegen kannst. Ganz ehrlich, das Thema ist in der nächsten Generation komplett erledigt.
Kann sein.
Aber abgesehen mal davon ist es eigentlich eine coole Sache, wenn du dein System, wenn du halt dein festes System hast, wo du alles drauf machen kannst, ne? Und du sagst ja dann einfach, okay, du nimmst dann vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Kompromisse in Kauf oder was, aber dafür kannst du relativ gut in eine potente Hardware-Welt einsteigen. So.
Ja, genau. Also du kannst dann halt nicht ein 4K-HD-Video von einer halben Stunde in 10 Minuten rendern, aber wer will das schon?
Ich? Verdammt.
Ja, ich auch, aber, ne?
Ja, und das sind halt so Sachen, die, Ich bin da einfach so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es auch cool, von technischer Seite her. Und wäre sicherlich auch ein cooles System, was ich mir dann zulegen würde. Aber auf der anderen Seite staubt meine jetzige Xbox halt auch komplett ein. Wobei ich auch sagen muss, natürlich, für die Masse könnte das durchaus ein gutes Produkt sein. Vielleicht in Kombination mit dem Xbox Handheld, den es ja jetzt bald geben soll.
Ja,
Ich habe da schon so ein paar Informationen bekommen.
Das ist echt cool vor gerade, ja.
Ne? Du hast dann halt
gerade
so
für die Zukunft so. Wenn man dann gerade, es gibt so viele, die einen abgespeckten PC gut benutzen können und dann hat man halt beides direkt. So, wenn Varian sich mal irgendwas wünscht, sag mal in 5-6 Jahren wünscht er sich eine neue Konsole und dann kommt eine neue Xbox und das, da hat er geile Spiele drauf und aber gleichermaßen wäre das sein PC für die Schule, dann sind 2000 Euro viel, aber da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann hat er quasi etwas in seinem Zimmer, wo er Twitch gucken kann, wo er YouTube gucken kann, wo er aber auch Hausaufgaben drauf machen kann, wo er Präsentationen vorbereiten kann, wo er dann irgendwann, wenn er will, vielleicht auch erstmal drauf streamen kann, wenn er dann halt erstmal möchte. Mhm. Ich stelle mir das eigentlich ziemlich geil vor, dass es ein Mix ist aus quasi, ja fast schon in der heutigen Zeit Low-Budget-PC, der aber gut was taugt, aber halt dafür dann im Endeffekt aus der anderen Sicht eine High-End-Konsole. Ich finde das eigentlich ziemlich geil.
Ja, also ich glaube, Xbox bzw. Microsoft sieht da auch so ein bisschen die letzte Chance drin, so ein Ökosystem zu erschaffen, das auf der einen Seite natürlich ja, dieses Xbox-Narrativ bedient, ne, also die Marke stärkt, aber auf der anderen Seite halt sagen kann, hey, ihr könnt hier zu eurer Xbox noch den Handheld kaufen, das ist dann komplett synchronisiert. Wir haben da unsere Xbox-Settings quasi für diesen Handheld und ihr könnt dann einfach die Spiele sozusagen nochmal auf einem leistungsfähigen Handheld weiterspielen, egal wo ihr seid und zu Hause habt ihr
das. Ja, so wie dieses PlayStation-Ding da. Ist doch geil. Ne? Ist eigentlich ein geiles Prinzip. Macht das.
Ne? Und da bin ich wirklich mal gespannt, wo Microsoft sich jetzt dahin entwickelt, aber das wird wahrscheinlich der Way to go sein. Wir werden diese klassische Konsolen-Konkurrenzstruktur nicht mehr sehen. Die Frage ist nur halt, wie lange wird das dann halt noch? Weil dann ist dann halt auch wieder die Sache, ich könnte mir dann vorstellen, dass die Leute dann auch so ein bisschen auf Nintendo zugehen und sagen so, wie sie es jetzt eigentlich bei der Switch 2 schon vorgestellt haben, dass du halt zu Hause eine stationäre Konsole hast, klassisch, ne, die dann aber richtig Bums hat und dann unterwegs einfach, also oder im Dock verbaut, was weiß ich, und unterwegs dann kannst du dann einfach sagen, ich nehme die Switch mit und spiele das dann weiter sozusagen. Also nochmal der nächste Gedanke sozusagen. Und das würde mich schon mal im Grunde genommen schon mal interessieren, wie da die Konsolenwelt in ein paar Jahren aussieht.
Ja, mich auch. Finde ich cool. Ja.
Also es wird Microsoft auf jeden Fall einiges auf uns zukommen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
So.
Naja, und guck mal, PlayStation macht dann doch ihr Nintendo, wie hast du schon gesagt, so Handheld-Hybrid, immer ein bisschen casual und fun. So, Microsoft macht dann so ein bisschen Hybrid, aber High-End-Konsole und PlayStation ist dann wirklich voll auf Konsole und High-End. Mhm. Und haben die jetzt nicht sogar überlegt, ein fettes Update rauszuhauen sogar noch, wo wir gerade bei leistungsfähiger Konsole sind?
Das ist richtig, ja. Und bei PlayStation bin ich halt ein bisschen... Ich meine, die haben erst das 8K-Label von der PlayStation 5 entfernt, was sowieso schon ein bisschen seltsam war, weil der HDMI-Port auch gar nicht die Bandbreite dafür richtig liefert. Und jetzt soll es aber für PlayStation, also PSSA, und da könnte ich mir das schon eher vorstellen, soll es jetzt wohl eine weitere Version geben, die nochmal wesentlich leistungsfähiger ist. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, Tim? Okay, alles klar. So, also folgendermaßen. Die PlayStation 5 Pro hat ja nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit, weil sie jetzt so unglaublich viel mehr Hardware-Power hat oder ähnliches. Sondern die macht das über KI. Aha, da sind wir wieder am Anfang. Da machen wir hier einen runden Drops heute draus. Aber DLSS sagt dir ja was, ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen, dieses KI-Upscaling.
Ja.
Ne? So, du hast eine niedrige Auflösung, aber die KI rechnet dann weitere Pixel dazu und weitere Effekte, wenn sie denn will und kann.
Genau.
ich merke schon.
Da erinnere ich mich dran. Die vier Buchstaben sagten mir jetzt erstmal nichts, aber nee, da haben wir drüber gesprochen, ja. Das fand ich ja gut, wenn das die Zukunft von KI ist. Dann kann Nintendo später auch mal was.
Genau. Und das neue PlayStation Update, wie ist das? PlayStation Super Spectral Resolution oder so, soll jetzt bis zu 8K60 mit einer neuen Version ermöglichen. Also du kannst dann über KI ein 8K-Bild erzeugen auf einer PlayStation 5 Pro, die rein von der Hardware niemals in der Lage dazu wäre. Ja. Es gab ja schon viele Experimente auf YouTube, die gesagt haben, wir stecken jetzt hier einfach mal 450-90 zusammen und gucken dann mal, wie das 8K-Bild aussieht. Und dann hat man gesagt, okay, nativ brauchen wir diese Grafikkarten auch. Mit KI reicht eine dafür. Und genau sowas will man jetzt auch auf der PlayStation 5 machen mit der erweiterten Version.
Auf der Pro.
Auf der Pro, ja. Weil die normale hat nicht die KI erhalten. Was?
Ja.
Was ich dann auch mal begründen kann. wo ich dann so sage, ach, das ist doch wieder nur so Pro-Argument, bla bla, könnte man auch so. Nein, es gibt tatsächlich spezielle Einheiten, die für die KI-Berechnung zuständig sind.
Ach, guck mal, das ist ja interessant.
Und das hat die PlayStation 5 normal nicht. So.
Okay.
Also die kann das dann hardware-technisch einfach.
Also dann kann man 8K, das, da werden sich die 13 Leute in Deutschland freuen.
Das ist der Punkt.
Die einen 8K-Fernseher haben.
Ja, vor allem, weil die Herstellung von 8K-Fernsehern ja auch schon wieder zurückgedreht wurde. Also ja. Du hast jetzt auf der IFA in Berlin hast du nichts dazu gesehen. Du hast, und die haben sowas immer eigentlich, die sind immer sehr TV-affin, sage ich mal. Du hast auf der Computex dazu nichts gesehen. Obwohl die auch eher, sage ich mal, in den PC-Segment gehen. Wo 8K vielleicht noch kommen könnte, ist PC-Monitore. Aber ganz ehrlich, also ich bin wirklich nicht der Typ, der damals schon da saß und hat gesagt, wer braucht das denn mit Full HD? HD, ready, recht, ja, fällig. Ja, guck dir heutzutage mal 720p an, dann weißt du, wer das braucht. Aber
Nee. Ich glaube, hier ist gar nicht das Problem, die Auflösung, das finden wir schon toll, sondern die Größe der Fernseher. Ich glaube tatsächlich, wir haben ein Limit irgendwie erreicht, dass einfach Fernseher, die können gar nicht mehr größer werden.
Doch.
Wo soll man denn den Platz hinnehmen? Nein. Was ich meine ist, sie sind dann einfach nicht mehr alltagstauglich.
Ja.
So für die Masse. Weil wenn die jetzt noch größer werden, viele, wohin denn? Aber wir zum Beispiel würden uns auch gerne vergrößern, aber der würde nicht in unsere Anbauwand passen. So, weil wenn wir jetzt noch einen größeren Fernseher holen. Und das, ich glaube einfach, dass die Größe der Fernseher so gerade optimal ist für die meisten Haushalte, für die allermeisten Haushalte und 8K einfach an den Fernseher eine Größe voraussetzen würde, damit das überhaupt Sinn macht, der einfach in kaum wirklich Haushalte passt.
Ja, also
das ist dann einfach, das ist eine Spielerei, das ist klar, das ist nett, aber das ist dann, und das muss man immer bedenken bei Massentechnik, das ist nicht mehr alltagstauglich, nicht praktikabel.
Nee, das ist korrekt. Also, da bin ich ja komplett. Also bei mir könnte der Fernseher gar nicht groß genug sein. Aber wenn
du bist eine Ausnahme.
Wenn ich jetzt hier, also mein Wunschfernseher, habe ich gesehen, wäre 120 Zoll. Aber dafür habe ich hier gar nicht mehr die Wand in diesem Studio. Also eben. Das ist so.
Und ich glaube, die meisten würden bei 100 Zoll gar nicht wissen, wo die mit dem Fernseher hin sollen.
Ja, eben. Also und abseits mal davon, dass es auch immer wieder witzige Videos gibt, wenn die sich, gerade die Fernseher der ersten Generation sind ja immer noch ein bisschen fester verpackt, weil sie da auch noch nicht so die Materialstabilität haben beim Transport und so weiter und so fort. Und dann kommt da dieser riesen Karton, den du nicht mal durch die Haustür bekommst.
Ja,
und,
ja.
Ne? Und da gibt es ja mittlerweile auch Alternativen. Da gibt es ja diese Kurzdistanzbeamer, die dann mit Lasern arbeiten und wo das Bild auch bei Tageslicht einigermaßen gut ist. Was aber nicht an den OLED-Bild rankommt oder so, ne? Also nicht,
ja, klar.
Aber es ist so, es gibt Alter, also wer Größe haben will, da gibt es mittlerweile Alternativen. Aber ich sag's mal so, ein 100-Zoll-Fernseher, den hatte ich schon mal betrachtet und da siehst du dann schon wieder diese einzelnen Pixel. Und da wäre dann 8K wieder gut, dass dann diese Pixel wieder aneinander rücken. Das ist ja die vierfache 4K-Auflösung, muss man sich mal vorstellen. Also es ist halt, da bräuchte man das. Das Ding ist aber auch, ich sag mal, 100 Zoll, ich glaube, das ist auch schon das Maximum. Und ich glaube auch, dass wir mittlerweile so bequem geworden sind als Menschheit. Ich meine, wir gucken uns absichtlich schlechtere Qualität auf Streaming-Diensten als auf Blu-ray an, weil es bequemer ist. Und 8K braucht halt auch eine gewisse Bitrate, damit die durchgehend stabil bleibt. Wir sehen es ja immer auf YouTube. Wenn du damit zu wenig Bitrate arbeitest, dann verpixeln die Videos auch schnell mal. Und das ist halt so ein Ding, wie willst du das darstellen? Ich meine, die Server, die werden immer fetter, aber da könnte dann halt auch wieder KI helfen in Zukunft. Ich meine, wir skalieren jetzt halt Spiele hoch auf 8K, eventuell, mal gucken, noch ist das Update nicht draußen. Aber bei Filmen wäre das ja noch viel einfacher, weil du ja eine festgelegte Frame-Anzahl hast. So.
Ja.
Und da könnte dann eventuell auch endlich der Punkt kommen, wo 8K zum Einsatz kommen könnte, auch bei kleineren Fernsehern. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Also die Leistungsfähigkeit, die wir alleine schon für 4K brauchen, wir haben jetzt exponentiell viel Zeit dafür gebraucht, um das irgendwie flüssig darzustellen auf PCs. Und selbst ein Cyberpunk in 4K mit nativer Auflösung und Raytracing, weil ja auch immer neue Effekte dazukommen, läuft immer noch mit 30 Frames auf einer 50-90. So, und wir brauchen diese KI-Algorithmen, damit das in 4K auch flüssig läuft. Ich habe einmal den so einen Overdrive-Modus angewandt und habe Cyberpunk 8K mal runtergerechnet. Ich hatte dann noch 2 Frames. So, und das auf einem 6.000-Euro-PC. Also da sehen wir schon, also die Dimensionen stimmen einfach nicht. So schnell wie die Auflösung wächst, so schnell können wir keine Hardware nachliefern. Und das ist noch ein Problem. Aber mal gucken, wie das denn wird.
Ne? Ja.
Deswegen, ja, sehr spannende Sache. Mal sehen, was man aus der PlayStation 5 Pro noch rausholen kann. Und vor allem, was dieses neue KI-Training dann bringt, weil das macht ja bei vielen Spielen noch ein Problem. Silent Hill zum Beispiel, das Remake, was ich unbedingt noch spielen will, hat sehr viele Probleme gehabt wegen der Nebeldarstellung und hatte so Artefakte und so. Und weswegen sie es einfach am Ende wieder rausgeschmissen haben, das Feature. Und gegen das normale Upscaling der Unreal Engine ersetzt haben. Dadurch wirkt das Bild jetzt aber auch wieder ein bisschen seifiger. Wir sind gerade in der interessanten Übergangszeit und ich glaube, das wird noch sehr spannend werden in Zukunft, was uns da alles noch erwarten wird. Aber woran wir eigentlich auch drehen müssen, ist der Stromverbrauch. Mein PC,
ja, ja.
Ne, mein PC schluckt bis zu 850 Watt. Für was? So, wenn ich sagen kann, ich nehme eine 5060, so eine kleinere Grafikkarte, 5060 Ti anstatt einer 5090, bin ich um 400 Watt weniger. Und könnte dann trotzdem noch in 4K spielen, einige Spiele, wegen diesem KI-Upscaling. Und ich finde, das ist einfach der nächste große Schritt. Und ich bin gespannt, ob Sony diese Gerüchte da auch einhalten kann. Wir halten euch auf dem Laufenden, hier im freien Roundup-Format.
Ne? Genau. Oder auf deinem Tech-Kanal.
Oder auf dem Tech-Kanal, genau. Aber heute soll es um Podcast gehen. Und Podcast, danke, dass ihr reinhört hier auf jeden Fall, auch wenn wir momentan, also wir ein bisschen Unregelmäßigkeit jetzt drin hatten, aber wir versuchen das gerade wieder ein bisschen. Jetzt ist auch die Computex vorbei, die Gamescom dauert noch ein paar Monate, jetzt wird's wieder ein bisschen
genau.
Strukturierter, sagen wir es einfach mal so. Jetzt können wir.
Aber man kann ja deinen Tech-Kanal trotzdem mal erwähnen, Support ist ja kein Mord, ne?
Das ist richtig, ja. Nerd over Tech, schaut da gerne rein. Ich bin gespannt, wer sich da vielleicht noch hintraut und sich ein bisschen mit Hardware auseinandersetzen will. Es gibt auch Erklärbär-Videos da. und ich versuche das möglichst dann immer so runterzubrechen, dass man das auch möglichst einfach versteht. So, aber Tim.
Ja.
Fang doch mal an.
Ja, also meine Lieben, ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken für die ganz tollen Menschen, die uns hier unterstützen über die ganze Zeit. Einige davon schon. Viele, viele Jahre, sehr, sehr treu. Ganz lieben Dank für euren Support. Danke, dass wir das hier so weitermachen können. Wir haben sehr viel Spaß mit dem Podcast und ich hoffe, ihr auch. Und stellvertretend für die lieben Leute, die uns unterstützen, haben wir die Mitglieder, die lieben Bäcker ab 10 Euro. Und da haben wir einmal stellvertretend für alle lieben Menschen den Robin 396, den Mike Hogenkamp, den David Mechler, Christian Chicho, Sergio Gael, Michael Bormann, Nightbird, Miam, 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 JD 1988, Ape Fiction, Sashi 1987, Quelek, Punkt, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner und BJK. Und ich übergebe heute tatsächlich mal.
Du übergibst dich?
Na ja, an dich.
Okay, okay, okay. Dann haben wir hier noch als immer noch neuen, den PS5 Pro Player, minus N64 Gamer X2 und den Peter Beugmann. Und dann haben wir noch die 15 Euro Supporter Janis Just und Pidgeon und natürlich Axel Swiss. Vielen Dank.
Danke.
Ja, und dann sage ich auch von meiner Seite aus, es war mir wieder mein Fest, Tim. Mal gucken, wir werden noch eine ganze Menge zu bereden haben, gleich die nächsten Monate.
Ja, jetzt geht's ja erst los. Jetzt kommt ja Elden Ring Nightreign und ist die Switch 2 da. Abfahrt.
Abfahrt, genau. Es ist nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es ist der 26.05. Die Premium-User bekommen übrigens den Podcast schon heute. Dann im Doppelpack mit dem neuen Herzteile-Part. Und am 28.05., wo die freien User diesen Podcast bekommen, ist nicht mehr weit, Tim. Es ist dann nur noch eine Woche.
Nee, dann sitzt du noch 2 Tage. Woo!
Eine Woche bis zur Switch 2.
Ja, Elden Ring.
Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Und ich denke mal...
Ich auch, das Spiel war wirklich super in der Demo.
Ich denke mal, du machst denn auch ein langes Wochenende für die Switch 2, oder?
Für Elden Ring, ja. Und Elden Ring mache ich nochmal weiter. Switch 2 wird ausgerastet, klar.
Ja, gut. Dann müssen wir uns ja mal verabreden für eine Battle Royale-Runde in Mario Kart am Wochenende, würde ich sagen. Denn ich werde auch live sein mit der Switch 2. Und dann.
Macht vielleicht tatsächlich Sinn. Je mehr Leute, desto besser. Richtig. Weil so viele Leute werden wahrscheinlich nicht Day One Mario Kart mit uns spielen können. Dann kriegen wir vielleicht eine Truppe zusammen.
Richtig, genau. Ne? Und dann gucken wir einfach mal, wie wir das gestalten, dieses Wochenende. Denn wir haben an diesem Wochenende...
Boah, warte mal, das wäre voll witzig. Lass das mal wirklich festhalten. Lass das mal machen. Gute Launebande gegen die Nerdies.
Ja, genau.
Und jeder stellt ein Team auf oder so.
Und wir haben auch noch an diesem Wochenende, dann gibt es nämlich was fürs nächste Roundup, haben wir noch das Summer Games Fest.
Ja, wann ist das?
Das ist am 6. Juni. Also das heißt, ein Tag nach der Switch 2.
Oh, und dann werden wahrscheinlich direkt schon die Spiele angekündigt. Oha.
Das könnte also schon
passieren.
Nächste
Roundup wird ja der nächste Roundup XXL.
Richtig, genau. Also wir haben auf jeden Fall einiges vor uns und ich freue mich schon
Stunde
sehr.
Stunde Elden Ring, Stunde Switch 2, Stunde Summer Games Fest nächstes Mal.
Ich freue mich schon auf jeden Fall sehr, meine Augenringe dann wieder vom Boden aufzusammeln, aber es wird auf jeden Fall ein umfangreiches Wochenende. Guckt gerne vorbei bei twitch.tv/gutelaunetyp oder auch gleichzeitig bei mir natürlich, nur gleichzeitig. Und dann...
sehr gut.
Also bei twitch.tv/nerdovernews und ansonsten wünschen wir euch natürlich wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Kakao.